herzlich willkommen zur 784. Ausgabe des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch den Film Tyler Rake Extraction 2. Mit mir hier unser Kackerhacker, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und er mag es total gestreichelt werden, Robert Krüger.
Ja, genau, so ist es. Und extrahiert werden muss Stefan Wiesbert.
Guten Abend. Okay, die kamen jetzt nicht aus dem Film, sondern aus dem Papa-Wochenende, die Geschichten, die ich hier eingeflochten habe, ganz auffällig in die...
Aber gut, jetzt den Kackerhacker, den hatte ich jetzt schon wieder vergessen, aber den müssen wir auf jeden Fall machen nachher.
Ja. Den müssen wir machen? Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor dem Kackerhacker.
Das wird super.
Schreibt ihr den mal auf die Liste, sonst haben wir den wieder vergessen bis dahin.
Ja.
Ja.
Was haben wir denn geguckt? Ach, Tyler Rake. Tyler Rake Extraction 2. Worum ging's und warum?
Weil der erste, die im Englischen übrigens nur Extraction und Extraction 2 heißen, dieses Tyler Rake davor, das kriegen irgendwie nur wir hier in Deutschland scheinbar wieder verpasst, weil der ein Riesenerfolg war auf Netflix. Dazu hat Netflix wohl sogar Zahlen veröffentlicht und den haben wir irgendwie viele Millionen von Haushalten angeguckt.
Warum? Und,
na gut, wir haben ihn auch geschaut, wahrscheinlich, weil wir ihn besprochen haben und dann gesagt haben, müssen wir sehen oder so, weil ich weiß gar nicht mehr, was wir ehrlich gesagt haben. Und deshalb gibt's jetzt eine Fortsetzung, weil Action immer gut ankommt und weil Chris Hemsworth, kriege ich Knoten in die Zunge, offensichtlich von vielen Leuten gerne gesehen wird. Ich habe gerade nochmal geguckt, wir haben dem beim letzten Mal so um die 6 Punkte gegeben. Cool. Du sogar 6,5, ich nur 5,5 bis 6, Christoph. Ja, also, Extraction 2, Chris Hemsworth ist immer noch ein, so eine Art Superkiller-Kommando-Soldat, in Fragezeichen, irgendwie so Geheimagenten, irgendwas Typ, der irgendwie für die schweren Fälle rangeholt wird, hat einen etwas legendären Status in dieser Szene, arbeitet scheinbar irgendwie für Auftraggeber aller Art, die irgendwie Geld bringen, aber irgendwie auch so ein bisschen fürs amerikanische Government, so, man weiß es nicht so genau, ist auch so ein bisschen egal. Am Ende des ersten Films war er eigentlich tot, zumindest die letzten Szenen legten nahe, dass er tot sein könnte, damit öffnet der Film jetzt hier, wo uns dann erklärt wird, der ist noch nicht tot, der ist nur ziemlich kaputt und dann muss er ziemlich wieder die ersten 20 Minuten des Films zusammengebaut werden und dann gibt's natürlich einen neuen Auftrag und jemand muss wieder extracted werden. In dem Fall eine Familie von einem georgischen Gangster-Boss, der im Knast sitzt und dessen Familie mit ihm im Knast ist, obwohl die nichts verbrochen haben. Die wohnen da nur mit ihm, damit er sie besser knechten kann in dem Knast und schlecht behandeln kann. Hat er sie extra zu sich in den Knast holen lassen. Der andere Bruder von diesem Gangster im Knast sitzenden georgischen Gangsterboss ist außerhalb des Knasts auch super wichtiger Riesengangsterboss, der quasi ganz Georgien unter seiner Fuchtel hat. Und wieso der das, wenn der alle Politiker und alles in den Tasche hat, dann weiß ich nicht, wieso der im Knast sitzt, aber egal. Wir sehen dann gleich, wie der total ruchlos auch Politiker im Grunde platt macht. Da glaube ich fast die einzige Einsatz einer Rake oder sowas in der Art. Das war, glaube ich, ein Mistgabel. Und gut, jetzt muss er die Familie da rausholen und da muss er die beschützen. Und da gibt's auch noch aus seiner Vergangenheit Connections zu diesem Fall, die dann langsam klar werden. Im Wesentlichen, der ganze Plot, den ich jetzt erklärt habe, der ist im Wesentlichen vollkommen wurscht, weil es ist einfach nur ein Vehikel dafür, dass Chris Hemsworth sich von Sam Hargrave, dem Director hier, und ich glaube, wir haben das beim letzten Mal auch schon erwähnt, der Mann ist eigentlich vor seiner Regiekarriere ist der Stunt-Coordinator gewesen. Ah, und das sieht man dem
Film. Merkt man dem Film nicht an, oder?
Genau, hat man auch dem letzten kaum angemerkt. Das ist eine Verpackung für viele Action-Pieces, die immer so ein bisschen so tun, als ob sie so, oder ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ich habe dann am Ende auch nicht mehr so richtig darauf geachtet, so One-Takes sind, zumindest oder lange Takes zusammen irgendwie gebaut und wahrscheinlich gefaked wie immer, aber sie erwecken den Eindruck und sind halt große Action-Kloppereien. Also bei der Befreiung aus dem Knast, und dann gibt's eine so eine Szene im Zug, und dann gibt's was später in einer Autoverfolgungsjagd
auf
durch den
auf
Wald.
Auf dem Glasdach.
Ja, das ist ganz am Schluss dann auf dem Glasdach, genau zwischendurch in so einem Hochhaushotel in allen möglichen Etagen und unten in der Einfahrt und dann oben auf dem Dach und und eben irgendwann auch im Glasdach und irgendwie im Spa-Bereich und überall, ja. Viel Geschieße, viel Gemache und Getue und zwischendurch immer mal so, darf er dann so bedeutungsschwanger irgendwo auf den See gucken und aus seiner, in seiner Vergangenheit da rumsinieren, warum er am liebsten irgendwie gar nicht
gucken würde. Unfassbar langweilig.
Sie ihm die Maschine vielleicht doch hätten abschalten sollen oder so. Ja, genau. Also, und Stefan, du hast das Stichwort gegeben. Wie fandest du denn das?
Ich fand schon sehr anstrengend. Also jetzt beim Zurückblick, ich habe total Schwierigkeiten. Ich schaue gerade parallel diese Ani-Serie, Fuba heißt die. Und es mischt sich gerade arg, aber ich glaube, jetzt bin ich schon wieder auf der Serie, auf dem Film, so, also bei euch sozusagen. Ich fand's sehr mühsam. Ich stehe halt auch echt nicht so auf Faustkämpfe, ist mir jetzt wieder aufgefallen, jedenfalls in der Masse nicht. Ich fand's dann einfach zwischendrin öde, ja. Sie hauen sich gegenseitig auf die Fresse und er wird am Schluss überleben. Okay, gut. Ja, alles klar. Dann zieht's halt auf 5 Minuten raus und es sieht cool aus, ja, schießt aus 1 Meter aufeinander und reagiert nicht mal. Also, ja, ich verstehe, die haben kugelsichere Westen an, aber ich meine, dass man dadurch mindestens mal zurückgeschleudert wird oder so, aber naja, gut. Was soll's?
Ja, zurückgeschleudert wirst du nicht wirklich, aber du kriegst einen mordsmäßigen blauen Fleck, der echt
weh tut. Wahnsinnig weh, ja.
Und du kriegst keine Luft mehr.
Und die reagieren ja nicht, also das ist ja und der haut ihm einfach weiter in die Fresse.
Warum sie dann überhaupt immer auf die Brust schießen, ist mir auch nicht klar, ehrlich gesagt.
Ja, ja, genau, aus der Entfernung sollte man vielleicht auch einen Kopf treffen oder das Bein oder sonst irgendwas, was relevant ist, wo irgendwas passiert. Ja, ich glaube, mir geht's oder ging's zumindest in dem Film hier jetzt so, wie es dir, Christoph, oft mit Autoverfolgungsjagden geht. Ich fand einfach dieses Faustgekloppe total öde. Ich fand's unfassbar langweilig. Das war halt, ja, die hauen sich jetzt gegenseitig auf die Mütze, aber es ist irgendwie hat mir das gar nichts gegeben. Es war so, und je später wir im Film waren, desto mehr wurde das so ein Schwergewichtskampf, der eigentlich auch schon rum ist, weil beide K.O. sind. Wo halt, wir warten jetzt noch auf den Lucky Punch und dann ist es aber auch durch.
Der Showdown in der Kirche war wirklich so, ne? Also das war sehr schwer anstrengend, weil die waren ja beide angeschlagen.
Das war auch eine Kirche.
Österreich, diese Kirche, die da gerade renoviert wurde auf dem Berg.
Ja, hab ich schon wieder vergessen. Ja, stimmt.
Also das war wirklich, da bin ich, und im Übrigen bin ich auch sonst bei dir, Stefan, die verloren hat mich der Film schon in der ersten richtig großen Actionsequenz, das ist diese Befreiung aus dem Knast. Und die fängt gut an, die fängt gut an, wie so ein Kommando-Style, zwei Personen-Team gehen sie da rein, er und seine Begleiterin, die irgendwie, war die im ersten Film auch schon drin? Die wurde irgendwie gar nicht groß vorgestellt, ich hatte die aber irgendwie scheinbar vergessen. Und die gehen da so rein und holen dann da diese Familie aus diesem Knast raus und dann passiert halt was, dass plötzlich die Hölle losbricht. Und das war schon so unlogisch und so falsch in meinen Augen, weil da brach jetzt eine Gefängnisrevolution aus und vorher wurde uns mit einem Satz gesagt, die wollen sich gegenseitig umbringen, die zwei Banden da drin, aber noch viel mehr wollen sie alle dich umbringen. Und man fragt sich, die kennen den noch gar nicht. Also geht da in irgendein georgisches Gefängnis rein und da zettelt er dann irgendwie die Möglichkeit für die alle zur Flucht an und die kämpfen dann irgendwie gegen so Polizeieinheiten, die den Aufstand niederknüppeln wollen. Aber scheinbar haben alle einen absoluten Todeswunsch, sich viel, viel mehr, statt aufs Ausbrechen zu konzentrieren, auf diesen einen Typen, den sie überhaupt nicht kennen, zu stürzen und dann wie in so einem Wrestling-Match, jeder lässt sich einmal hauen und geht dann aus dem Bild, damit irgendein anderer kommen kann, der ihn einmal haut und dann geht der aus dem Bild und dann kommt der Dritte und dann kommt der Erste wieder, dann kommt der Zweite wieder, dann kommt ein Neuer und dann wird der Erste umgebracht und dann immer so abwechselnd und du siehst dieses Pattern, wie das choreografiert ist und wie es, dadurch, dass es ein One-Take ist.
Genau. Ist es halt super langsam, dadurch, dass sie nicht rumschneiden können und Geschwindigkeit damit aufbauen. Exakt. Ist es halt, ja, wie so langsam halt.
Ich habe auch gar nicht verstanden, warum der diesen Auftrag bekommen hat. Ja gut, klar, weil er halt familiär irgendwie verwurstet ist, aber eigentlich war der doch, ist der doch am Anfang, ja, der ist doch eigentlich nicht mehr einsatzfähig. Also das ist ja
der Auftrag kommt von der Schwester der zu Rettenden. Mit der hat er ja Vergangenheit.
Genau.
Und deshalb
also eigentlich ist er ja, ich meine, der ist gerade eine Physio oder wie nennt man es, so diese
Reha.
Reha, genau. Und dann macht er 3 Liegestützen, dann ist er wieder plötzlich gesund von
genau.
von vorher praktisch ein alter Mann, der kaum noch laufen kann, weil er halt zusammengeschossen wurde und fast ertrunken ist. Und macht 3 Liegestütze, ist wieder gesund und macht ihm diese Gefängnisbefreiung, wo er auch ja des Öfteren mal eine Faust abkriegt oder ein Messer, macht ihm ja alles gar nichts aus. Wo ich schon frage, so, bist du wirklich der richtige Mann für diesen Job? Aber ja.
Ja, ich meine, so Wunderheilung von verletzten Helden in Filmen oder so, ich meine, ja, geschenkt, das passiert ganz oft in Actionfilmen und auch so Sachen, dass klar. irgendwie der kriegt dann ein Messer in die Seite, dann blutet er ein bisschen und 10 Minuten später wissen wir da nichts mehr von. Das ist dann einfach wieder passé. Das hält ihn so die nächsten 30 Sekunden auf und wenn dann unser Eichhörnchenhirn vergessen hat, dass er angestochen worden ist, dann hat der Film das auch vergessen. Da, geschenkt, das passiert in jedem Actionfilm. Ja. Aber das, wo Stefan auch gerade so sagte, dass sie mit den Schnitten nicht Geschwindigkeit aufbauen können und dass du dadurch, das was ich meinte, diese Pattern siehst und dass es total unlogisch ist. Also die gehen da durch diesen Innenhof durch und alle Leute könnten jetzt ausbrechen und werden irgendwie von so beschilderter Riot Police zusammengeknüppelt, aber denken sich, diesen einen Typen da, der kein Schild hat und dafür aber eine Schusswaffe, da wäre es jetzt gut, wenn wir uns auf den stürzen. Und der hat gerade 7 meiner Kameraden vor meinen Augen abgemessert. Wäre doch eine gute Idee, wenn ich jetzt auch mal hingehe und mich auch abmessern lasse. Und das machen die dann alle nacheinander, wie das die Lemminge. Und du guckst dazu und denkst, das gibt's nicht. Und dann, okay, irgendwann sind sie dann draußen, kommen sie in die Autos, dann fahren sie weg, dann wird viel geschossen, dann kommt ein Helikopter. Der Helikopter hat eine Minigun. So eine Minigun zerlegt dir diesen Wagen innerhalb von einer Minute steht da nichts mehr auf dem anderen.
Ja,
das
auch
wissen
mit dem
wir
Zug
alle.
Dann später
das Gleiche. Das wissen wir alle, genau, das meine ich. Das wissen wir alle seit wir Collateral Murder von WikiLeaks gesehen haben, wissen wir, was so eine Waffe mit so einem Auto macht. Ja, es ist nicht, da ist es die Wahrheit und es ist wirklich sehr unschön anzuschauen. Okay, aber jetzt ist es hier dieses Setting. Angibt, irgendwie ist dieser Wagen scheinbar schusssicher, also dieser Kasten, in dem er da drin ist, das ist eigentlich nur ein Seekontainer, da gehen die Kugeln normalerweise durch wie Butter. Aber irgendwie ist dieses Ding, das ist okay. Und dann stellt er sich aufs Dach, aufrecht stehend aufs Dach, obwohl dieses Ding Schießschaden hat. Und stellt sich aufrecht MG in der Hand wie Arnold Schwarzenegger, der Minigun.
Genau, also wohlgemerkt nicht Sturmgewehr, sondern wirklich MG, aber halt in der Hand, auf einem Zug, auf einem Fahren. Ja,
genau, und ich meine, MG aus der Hand schießen, okay, hat Arnold Schwarzenegger in den 80ern in Predator schon gemacht oder wahrscheinlich schon 10 Filmen vorher. Alles geschenkt, aber er hätte sich nicht einer Minigun extra oben aufs Dach vom Zug entgegengestellt, weil das einfach sehr saudämlich ist. Das macht er später am Anfang des Zuges nochmal. Also es sind alles so Szenen, wo da ist ein Fenster, da ist eine Schießscharte, schieß da einfach raus, dann hätte ich dir geglaubt, ja, dass die Minigun dich hätte zerlegen können, wäre trotzdem wahr gewesen, aber ist egal, dann hätte ich es gekauft. Aber er muss halt aufs Dach gehen und sich da hinstellen und die Kugeln, die Minigun feuert aus 5 Meter Entfernung oder so auf ihn und alle Kugeln gehen vorbei. Und das ist nicht anzugucken, es ist so schreiend blödsinnig, dass es nicht anzuschauen war.
Das stimmt. Ja, und halt immer so atemlos, also
ja, atemlos, aber dann doch zu langsam. Also ich finde
das
echt so
atemlos langweilig. So, es wird die ganze Zeit gerannt, geschossen, geboxt, mit dem Messer gestochen, aber es ist irgendwie, es wird nichts erreicht irgendwie. Öde. Und dann noch schlecht recherchiert. So, Österreich. Warum sehen die Gefangenen in Österreich aus wie amerikanische Gefangene? Warum haben die orangefarbene Overall an und sind an Händen und Beinen gefesselt? Sowas gibt's in Österreich nicht. Das ist Quatsch.
Das ist das österreichische Guantanamo in Wien gewesen.
Ja, genau. Das ist halt amerikanische Denkweise. Also,
ja. Ja, oder auch dieser Sohn, der dann irgendwie der hat so den, was vom Setting her am Anfang, wenn man da jetzt jemanden rangelassen hätte, der sich mit Story Development und Character Development auskennen würde, der spannendste Character Arc hätte werden können. Der Sohn, der am Anfang sehr in diesen georgischen Männer,
da dachte man, da kommt noch irgendwas, gell? Da
genau, der steckt so drin und ist irgendwie so, das, ja, kann da nicht ganz gut mit umgehen, dass sein Vater so ein Idiot ist und seine Mutter aber eigentlich das Richtige für ihn will, aber irgendwie möchte er in die Fußstapfen seines Vaters treten und Gangsterboss werden. Da hätte man irgendwas draus machen können und der war natürlich die ganze Zeit so eine tickende Zeitbombe und irgendwann tickt die dann auch lauter, aber das war auch alles so vergeben und vergessen, egal, scheiß drauf. Schade,
ja.
Ich hab den ersten jetzt nicht nochmal geguckt und ich kann mich auch nur an wenig erinnern. Ich habe diese Brücke und natürlich viele Kämpfe in irgendwelchen Häusern und so, aber ich weiß noch, dass damals so Szenen drin waren, wo wir auch über die Action-Choreografien, die haben wir gefeiert, Christoph. Ich erinnere mich so an Szenen irgendwie um so ein Haus, wo man außen drumherum, wo man außen um so ein Haus drumherum gehen kann, auf so einer Außenweg an den Wohnungen vorbei und aber auch innen durch die Wohnung durch. Und die Kamera geht dann teilweise andere Wege als der Kämpfende und treffen sich dann irgendwo an irgendwelchen Stellen wieder. Und das war, das hat uns damals gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich den mittlerweile mit anderen Augen sehen würde, wenn ich jetzt nochmal gucken würde, speziell jetzt nach dem zweiten. Ob ich dann irgendwie auch sehe, ja, waren damals schon dieselben Pattern, nur jetzt sehe ich sie halt zum zweiten, dritten, fünften Mal und es ist nicht mehr spannend. Oder ob der tatsächlich besser war. Kann ich nicht beurteilen. Müsste ich nochmal schauen vielleicht. Aber weiß nicht, ob ich mich dazu motivieren kann.
Ja, war halt damals so sehr die Choreografie im Vordergrund. So, und jetzt war es halt oft, wir drehen es einfach nochmal hier auf 11 und da auf 11 und da auf 11 und machen die Action jetzt noch auf einem fahrenden Zug mit einem Hubschrauber und noch dies und jenes. Und zwar alles so bemüht und dadurch halt öde. Und also das, ich könnte mir vorstellen, dass uns dieser alte Film also wenigstens in diesen Versatzstücken noch besser gefallen würde, weil da wenigstens eben so eine Choreografie-Sache durchgezogen wurde und sich Gedanken gemacht wurde, vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht ist es aber auch dann am Ende, wie du sagst, die langweiligen Pattern, die wir jetzt halt einfach mehr sehen, möglich. Weiß ich nicht. Ich bilde mir ein, dass der damals besser war. Aber gut, wahnsinnig gut bewertet haben wir ihn auch nicht, gell? Also ich meine, zwischen 5 und 6 für damalige Zeiten, schon auch eine schlechte Bewertung. Also.
Tja, vielleicht müssen nicht Stunt-Coordinator Regisseure werden, sondern Stunt-Performer, so wie Chad Stahelski oder wie auch immer man ihn ausspricht, der dann Regisseur von den John Wick Filmen geworden ist, wo es ja im Wesentlichen auch um enorm stylisch choreografierte Action geht. Und aber da ist dann halt auch noch zumindestens, da sind dann auch diese Setpieces so mit diesem Hotel und mit diesen, da ist ja noch eine Story-Idee auch drin irgendwie, auch wenn es da viel um das Gleiche geht im Grunde, ne? Jemanden, der sich als Einzelkämpfer irgendwie total krass im Töten ist, und sehr stylisch inszenierte, choreografierte Action.
Ja, aber das
funktioniert es besser.
Die Choreos trägt es, sind so gut. Das ist einfach Kunst.
Da trägt es besser und da trägt es jetzt schon über 4 Filme und es wird noch ein 5. kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher weiß ich nicht. Irgendwie hat es hier nicht funktioniert. Also zumindest für mich nicht. Die IMDb spricht übrigens eine andere Sprache, ne? Also
echt?
Ja, die IMDb gibt dem Film 7,2 aus 40.000 Bewertungen. Wir sind da jetzt offensichtlich.
Ich fand den ja auch ziemlich gut. Da ihr ihn ja schlecht findet, muss ich ihn ja gut finden. Fand den super.
What?
Nein, Quatsch, natürlich nicht.
Hast du denn ein Fähnchen gerade nochmal schnell in den Wind gerichtet?
Nee, war schon ziemlich öde. Atemlos, aber öde. Aber Olga Kurylenko immerhin dabei. Also es gibt Pluspunkte.
Wo war denn Olga Kurylenko?
Na, seine Frau.
Ach, da am Schluss. Oh Gott, die habe ich gar nicht erkannt. Echt, war die das?
Ja, klar.
Interesting.
Aber sonst bringt nicht viel. Ist halt Knallbumm.
Ja, ich gucke ja gerne Knallbumm, aber es muss halt auch gutes Knallbumm sein, also.
Ja.
Ja. Tatsächlich.
Also vielleicht doch die Arnie-Serie. Stefan, ist die Arnie-Serie besser? Kann man die gucken, oder?
Ja, also, er ist schon ganz schön hölzern zwischendurch.
Ist halt ein Schwarzenegger.
Ja, aber so, also manchmal ist halt wirklich so, so Szenen, insbesondere wenn er allein ist und die anderen nicht mitspielen, also auch so, sie sitzen im Raum und trotzdem ist eine Einstellung nur er, der dann irgendwas sagt. Und du denkst dir so, Alter, das liest der gerade ab, das kann nicht sein, dass der das ernsthaft irgendwie Schauspieler nennt. Also mit anderen ja, geht's.
Das hat aber ja auch seinen Charme.
Ja, ja, es hat halt so diesen Ani-Charme und ja, sprechen wir wahrscheinlich nicht so über nächste Woche.
Ja.
Es ist komisch gemeint, aber mich erwischt es nicht immer. Also ich finde es nicht immer lustig, was die lustig meinen.
Okay.
Also irgendwie, die sind in so einem gefährlichen, tödlichen Einsatz und alle, außer die zwei, die konkret im Einsatz sind, die sie bewachen sollen und die zu Hause sind, kümmern sich eigentlich nur darum, wie sie sich jetzt gegenseitig daten können oder wen sie jetzt wie daten und wie sie die Leute klar machen und so. Eigentlich geht's die ganze Zeit nur darum und die anderen sind halt irgendwie, haben von Verbrechern eine Pistole an den Kopf gehalten bekommen und so ein Kram. Also, ja. Aber es geht, kann man locker weggucken, tut nicht weh.
Ja, scheiße, dass wir uns da ein eigenes Bild machen müssen, dann reden wir drüber.
Ja.
Okay. Ja, dann geben wir mal Punkte für Tyler Rake Extraction 2, oder?
Ja.
Ja.
Ich gebe uninspirierte 5,5. So. Ja, ich habe mich nicht geärgert. Ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in so 90er Jahre Actionfilme. Aber ja. Irgendwie. Hat mir nichts gegeben, durchschnittlich in der Mitte, knapp drüber.
Ja, geht mir ähnlich. Hat nicht viel gebracht. Ja, wie gesagt, atemlos, aber öde. Olga Kurilenko immerhin.
Vier extra Punkte, damit kommst du zu 3.
So in der Art. Ja, ich bin dann bei 4,5 mit 2 extra Punkten.
Für die 40
Sekunden. Wir müssen den Jan demnächst nochmal einladen und ihn fragen, wie das in seine Rechnung passt. Wenn man dann Zusatzpunkte für irgendwie Stars oder für Location oder für sonst irgendwas gibt, ob das auch, also das ist schon schwierig.
Wie viel hattest du, Stefan? 5 oder 5,5?
5,5.
5,5.
Dann setze ich mich genau in die Mitte und gebe 5,0. Aus allen vorgenannten Gründen.
Selten so einig.
Ja.
Schade, dass wir alle so mäh drauf sind und nicht alle 9 oder so. Das wäre schön. So.
Wenn wir uns dabei alle bei 9 einig wären, ja, das stimmt. Das wäre
ja, wär auch schön, wenn wir jetzt so einen Film hätten.
Bei R.
Ja, gut.
Oh, bei Jung E waren wir übrigens genauso. 5, 5,5 und 4,5.
Ja. Siehst du mal.
Vielleicht ist es der gleiche Film und wir wissen es noch nicht.
Was?
Nee, egal.
Okay, das bringt uns doch zur Droge der Wahl.
Yeah.
Was haben die da gesoffen?
Nö, aber wir waren in Österreich.
Ach Gott.
Deswegen habe ich was Österreichisches, ein Zirbenlikör. Zirberl heißt er.
Ja, schön. Und was schmeckt das nach Baum?
Nach Baum und ist nicht ganz.
Das haben wir schon mal, gesucht, ja.
Hatten wir schon mal, ja. Ich habe noch einen süßeren Zirbenlikör, aber das ist so der so in der Mitte ist. schmeckt nach Baum, ja, nach Badezusatz. Sehr angenehm.
Ja, kann man auch Betten draus bauen, haben wir beim letzten Mal festgestellt, aus Zirben.
Ja.
Ja.
Ja, ich war neulich bei Freunden, die hier ein paar Orte weiter wohnen. Und die haben das Nachbarhaus dazu gekauft, also sie haben so eine Doppelhaushälfte und haben das Nachbar-Doppelhaushälfte dazu gekauft, weil sie eben relativ wenig Platz hatten und haben dann halt die Wände durchgebrochen, ziemlich geil.
Coole Idee.
Und haben jetzt ein riesiges Wohnzimmer und in diesem Wohnzimmer haben sie eine Nische, also das ist praktisch, sie haben so ein bisschen einen Anbau auf die Terrasse rausgebaut, so in der Mitte des Wohnzimmers, sodass jetzt das Wohnzimmer praktisch so eine Nische hat, so ein, wie groß wird das sein? Ich weiß nicht, ich kann das Geschlecht schätzen, 2,5 mal 2,5 Meter oder sowas, so ein Würfel und der ist halt komplett holzgetäfelt und da steht so eine alpenländische Eckbank drin, so total spießig, aber so total, ja, also wie man das halt so im Urlaub hat, und hängt halt so ein stilisiertes Geweih an der Wand und ist wirklich völlig abgefahren und du gehst da rein, also du gehst aus diesem riesigen Wohnzimmer in diese Nische und bist plötzlich im Urlaub.
Das ist schon eine coole Idee. Gerade wenn man Bock auf ja, Urlaub ja, genau dort hat, passt es ja total geil.
Ja, die fahren auch immer nach Österreich in Urlaub, weil die sind einfach totale Fans. Und es ist total, ja, so wie wir halt unsere Bars haben, haben die halt diese Eckbank-Nische. Ich muss ein Bild raussuchen. Es ist wirklich skurril. Und da steht dann natürlich eine Alexa, wo dann Alexa sagst hier, Alexa, spiel
Jodelmusik.
Dicke Backenmusik.
Nee, Zitterstubenmusik. Und dann spielt die Zitterstubenmusik und dann dann ist man direkt im Urlaub. Ist also, auch wenn es natürlich überhaupt nicht mein Stil ist, aber ich find's geil. Also war richtig geil durchgezogen. Die hatten auch Zirbenholz an der Wand, deswegen komme ich da drauf. Die hatten so eine Wand, wo Zirbenholz auch mit verarbeitet war. Und es riecht natürlich total gut und so.
Ja. Ich finde das schön, wenn Leute so Sachen dann konsequent bis zum Ende machen.
Genau.
Also auch wenn einem das nicht gefällt, aber weißt du, wenn die jetzt, weiß nicht, in ihr normales, stylisches oder minimalistisches Wohnzimmer so eine Zirbenholzbank einfach reinstellen. Das ist halt so, ja, wir mögen das gerne im Urlaub. So, ja, aber das ist, nee, ist nicht fertig. Da müsst ihr den Rest auch machen.
Genau.
Und wenn du so eine Ecke hast, dann ist es halt bis zum Ende.
Ja.
Das ist cool, ja. Coole Idee.
Warte mal, ich schicke euch da gerade mal ein Bild. Ich habe gerade eins gefunden. So, jetzt.
Im Hintergrund cool. Hört man, glaube ich, den Stefan rühren, kann das sein?
Ja, das ist richtig. Und das sieht echt gemütlich aus da. Und mit einem schönen Kreuz an der Wand.
Ja, natürlich.
Die Lampe an der Decke ist noch verbesserungswürdig.
Ist noch ein bisschen roh, ja.
Ja, da sind sie sich noch nicht einig, was für eine Dings sie da haben wollen, was für eine Lampe. Aber er hat auch coole Ideen. So von Milchkanne, die unten aufgesägt ist.
Ja, geil.
Ja, irgendwas in der Art.
Ja.
Das ist, ja, ist sehr stylisch. Gefällt mir.
Sehr cool. Ich mache im Moment vermehrt wieder Homeoffice aus diversen Gründen. Und trinke dabei irgendwie öfter morgens einen Minztee und dachte mir jetzt schon so, oh, Minze, du könntest hier mal wieder so einen Minzdrink machen. So, und hier Mint Julep oder sowas und habe jetzt eben auch alle Zutaten geholt, sitz hier unten, hol mein Glas raus, was fehlt?
Die Minze.
Ich trinke jetzt ein Old Fashioned. Blöd.
Sehr schön.
Oder wenn ihr jetzt gleich das nächste besprecht, gehe ich kurz raus und guck mal, ob ich noch irgendwo Minze finde.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe euch noch ein Bild von dem Wohnzimmer geschickt. So, ja. Diese Weite.
Boah, das ist echt cool. Wow.
Aber da haben sie faktisch zwei Esstische. Einmal in der Nische und einmal draußen.
Genau. Und sie haben auch zwei Treppenhäuser, was ein bisschen seltsam wirkt, wenn du von draußen reinkommst.
Und zwei Kamine.
Genau, sie haben auch zwei Kamine. Also ein Kamin und ein Kachelofen. Das ist alles doppelt.
Das ist sehr lustig.
Ja.
Wahrscheinlich vier Bäder, zwei Gästeklos und zwei normale. Und was man halt so hat, in so zwei Doppelhäusern.
Ja, genau.
Sehr lustig. Zwei Terrassen.
Ja gut, die haben auch drei Kinder, also so schlecht ist das nicht. Also.
Ja, nee, also ist lustig, aber man würde wahrscheinlich niemals, wenn man ein Haus mit dieser Quadratmeterzahl von Grund auf designen würde, würde das niemals jemand so schneiden. Und von daher ist und bleibt halt weird, egal was du jetzt damit machst.
Ja, genau. Ja.
Gerade mit den zwei Treppenhäusern ist halt echt gemein.
Ja, das ist
auf der einen Seite hoch, die anderen gehen auf der anderen Seite runter, du suchst dich dauernd in diesem Haus, alle Leute gehen ständig verloren.
Aber die Kinder können sich im Kreis jagen.
Geil.
Und ja, er hat überlegt, ob er eine Treppe wegmacht, aber das ist einfach unheimliche Kosten, die Treppe wegzumachen und du gewinnst nicht wahnsinnig viel Raum und du nimmst dir halt die Möglichkeit, vielleicht in 30 Jahren das Haus wieder zu teilen. Ich meine, weil vielleicht
nein, willst du das ja wieder. In 30 Jahren machst du die eine Treppe weg und baust einen Fahrstuhl ein.
Und, ja, genau.
Oder das. Ja, oder eben, wenn es an zwei Kinder, also irgendwie zwei Kinder teilen sich das Haus und dann können die es aber wieder in der Mitte schön durch.
Genau.
Das ist schon cool.
Ja.
Und der Zirbenraum ist halt der gemeinsame
Zirbenwand weg.
Ja, nee, aber das kann man ja dann doch irgendwie so Großfamilientreff oder so.
Ja, irgendwie so war nice.
Also ich hatte, Bob, ich hatte solche Pläne auch mit meinem Cousin, dass wir irgendwie, wir müssen das gemeinsam bauen und in der Mitte machen wir einen Pool und eine Bar. Okay.
Sehr gut.
Ja, dann das heißt, wenn man zu den anderen geht, muss man immer durch die Bar. Man kann also immer einen Drink mitbringen. Voll geil, oder?
Ja, das ist gut, das ist gut. Bei mir gibt's dann wieder Katzenpisse mit Limettensaft. Ich trinke, weil es einfach in meiner Wohnung unfassbar heiß ist, trinke ich Tea Punch, weil ich brauchte was Erfrischendes irgendwie. Ich trinke ihn deshalb jetzt auch total stilunecht mit Eis. Ich habe das Fenster hier sperrangelweit offen, aber ich glaube, in diesem Raum hier sind immer noch 28 Grad. Und ich dampfe so vor mich hin. Ob das jetzt mit Alkohol besser wird, sei mal dahingestellt.
Sicherlich, sicherlich. Also.
Genau, also ein bisschen Zucker drin und zwar nicht als Sirup, sondern tatsächlich granulated.
Würfelzucker, wie sie es gehört.
Açúcar refinado especial aus Brasilien. Rohrzucker, weiß, fein, granular und Limettensaft und Dings, hier, wisst schon, Rumalkohol. So, ja. Weiter geht's. Wo sind wir jetzt? Wir müssen über eine Serie reden.
Endlich.
Endlich. Genau.
Ich habe schon wieder alles vergessen darüber.
Ja, das ist, weil du immer so vorpreschst, das ist das Problem. Oder ich hinterher ziehe, das kann man jetzt so oder so auslegen.
Ja.
Ja, The Orville, dritte Staffel.
Ja.
Lange hat es gedauert, bis sie überhaupt in Deutschland im Streaming verfügbar war. Die war ja in Amerika schon viel, viel länger raus und hat sich dann sehr lang hingezogen, bis sie in Deutschland mal, also sie war dann, glaube ich, zum Kaufen irgendwann verfügbar, aber bis sie dann irgendwann mal bei einem der Streamingdienste, also bei Disney Plus ist sie jetzt gelandet, überhaupt verfügbar und schaubar war, das hat ewig gedauert. Und ob es eine vierte Staffel geben wird, ist unklar. Seth MacFarlane hat sagen wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben und hat auch wieder so ein irgendwie gerade erst vor ein paar Monaten so einen Tweet abgesetzt, so ein paar Wochen erst, dass er selber auch irgendwie da vorsichtig optimistisch ist oder so. Aber
woran hängt's denn? Warum denn nicht?
Naja, es gab wohl, also diese dritte Staffel ist ja massiv unter Corona-Bedingungen produziert worden, die ist ja voll reingefahren worden von diesen Lockdowns. Die haben viel geschrieben mit per Telefon und also so per Remote. Und auch Dreharbeiten, alles schwierig und von daher ist es dann irgendwie auch teurer geworden und ich weiß die Details nicht mehr, aber
dass diese ganzen nicht, außerirdischen Wesen da auch von betroffen sind, ist erstaunlich, oder? Dass sie ein ähnliches Immunsystem haben.
Und dass diese Pandemie auch da in den Far, Far Away Galaxies gewesen ist. Ja, diese Reisenden, weißt du, diese Fernreisenden, die immer in den Flugzeugen die Viren überall hintragen, die machen das auch mit Raumschiffen.
Ja, die haben ja keinen Beamer. Die haben ja nur.
Genau, wo sie die Biofilter reinmachen können, ja, stimmt. Nee, also, das, wie gesagt, ist unklar und wahrscheinlich auch nicht so 100% wahrscheinlich, aber noch nicht vom Tisch, dass es eine vierte Staffel vielleicht geben könnte. Und die Fans sind natürlich, und da würde ich mich jetzt schon mal vorab anschließen, natürlich der Meinung, dass es unbedingt eine vierte Staffel braucht. Und eine fünfte und eine siebte und so. Aber gut, wir werden sehen, was kommt und was nicht kommt.
Ja.
Christoph, an was erinnerst du dich noch?
Also, vielleicht erstmal so damit wir uns zurechtfinden. Das ist ja eine Serie, die als Comedy-Serie gestartet wurde in der ersten Staffel, als Comedy-TNG-Variante. Und die in der zweiten ganz schön ernsthaft wurde. In der Hinsicht, dass er eben diese Roboter-Zivilisation auftauchte, die einen massiven Vernichtungskrieg gegen alle fleischlichen Zivilisationen
Klingon, genau.
Führte. Und damit geht so auch unsere dritte Staffel eben los, dass praktisch die Nachwehen dieses massiven Kriegs gegen diese Klingon und jetzt ist der Neuordnung, wie kriegen wir uns organisiert? Also ursprünglich hatten wir ja mal so Romulaner Verschnitte, die, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißen, so
Krill.
Krill, genau, die Krill, die religiöse Fanatiker sind und ja, und ansonsten halt Romulaner. Und jetzt muss man sich halt überlegen, ob man vielleicht mit denen zusammen was macht gegen die Roboter oder und die Moklaner, die sind ja auch noch dabei, die sind ja auch eher shady.
Und Klingonen eigentlich.
Genau, Klingonen, schwule Klingonen.
Cool, nee, aber sind die wirklich Klingonen? Die sind ein Krieger, die sind ein Waffenproduzentenvolk, aber sie sind, naja, irgendwie kriegerisch sind sie schon auch, aber nicht so wahnsinnig gut, ehrlich gesagt, in Sachen Kriegerei. Na gut, ich erzähl weiter.
Ja, genau, das ist das, was uns diese Serie, und das ist in der ersten Folge, geht es gleich ziemlich los, sie düster zu nennen, ist untertrieben, also sie ist richtig, also da werden halt harte Themen verhandelt, so, wir haben ja auf
Traumata der... Traumata und so.
Genau, und wir haben ja auf der Orwell einen, diesen einen Roboter, Isaac, im Endeffekt Data ja, der jetzt damit leben muss, dass er eben unter diesen Menschen lebt, die ihn halt zu einem nicht unerheblichen Teil hassen, weil halt sein Volk einen genozidalen Krieg gegen sie geführt hat und halt unheimlich viele Menschen gestorben sind und wohl auch, wusste ich nicht mehr so genau, inwieweit er da wirklich verantwortlich ist, aber er war da glaube ich auch irgendwie mitverantwortlich, gell? Also geht's halt um Ausgrenzung und ja, wie du sagst, das Traumata und so weiter. Und das wird echt hart gezeigt. Also ist schon, ja, es ist keine leichte Kost mehr und auch die restlichen Folgen. Also es werden so, wie das bei TNG im Endeffekt auch war, nur halt auf jetzige Themen. Die werden halt sehr, sehr direkt, sehr philosophisch auch bearbeitet, also verschiedenste Themen. Und es ist einfach eine sehr, sehr ernste Science-Fiction-Serie.
Genau, es gibt einen ganzen Handlungsbogen um Topa, die da gab es in einer der vorangegangenen Staffeln eben dieses Thema, dass es quasi so eine Geschlechtsumwandlung ist, weil
eben das war eher Inter heißt das, glaube ich, oder? Also die
Naja, die wird als Mädchen geboren und wird dann zwangsweise vermännlicht.
Ach so,
dieses Volk der Moklaner eben keine weiblichen Nachkommen duldet. Es darf keine moklanischen Frauen geben. Alle, die als Frau geboren werden, werden sofort angepasst. Mhm. Und erfahren das dann normalerweise auch nie, dass sie angepasst wurden. Mhm. Das war in einer der früheren Staffeln der Fall, dass das genau so gemacht wurde. Und war halt großes moralisches Dilemma für alle an Bord, die da natürlich dagegen waren, aber natürlich auch die Riten und Inner Workings von anderen Spezies und anderen Völkern dann irgendwie auch akzeptieren und sagen, ja, okay, finden wir nicht cool, aber schlussendlich ist es nicht an uns von irgendeinem anderen Planeten, euch da reinzureden. Das war problematisch und jetzt wird diese Geschichte wieder aufgegriffen und das Kind erfährt quasi, was es mal war und möchte sich ganz rückverwandeln lassen und dann kommt diese ganze Trans-Thematik da jetzt wieder rein, weil es natürlich jetzt mittlerweile ein heranwachsendes, junges Ding ist, was anfangs noch ein Junge ist und dann wieder ein Mädchen wird, was es ursprünglich mal war.
Ja, dann leidet die Beziehung der Väter darunter.
Genau, dann leidet die Beziehung der Väter darunter und dann wird das Ganze später gegen Ende des Films, gibt es dann nochmal einen großen Plot mit den anderen verschwundenen oder nicht verschwundenen, sondern sozusagen in Sicherheit und undercover gebrachten mokkelnden Mädchen, die dann sozusagen ins Exil gehen und so. Da wird also noch viel aus diesem Thema gebaut.
Da muss ich ja echt fast nochmal weiter gucken. Den Teil fand ich echt sehr beeindruckend, zumindest in der zweiten Staffel, als das Thema verhandelt wurde.
Und das ist mindestens so beeindruckend jetzt. Also ich finde, was die Ernsthaftigkeit angeht, macht die Serie einfach mit jeder Staffel immer noch einen Schritt nach vorne und ist jetzt einfach total ernsthaft. Und das sind auch Folgen, die mich wirklich mitnehmen. Also diese Zeitreisegeschichte, die macht mich fertig. Und die hat mir auch, muss ich sagen, einen großen Teil der Leichtigkeit, die ich mit Orwell immer noch hatte, obwohl die zweite Staffel eben schon hart war, hat die mir genommen. Also ich kann manche Protagonisten kann ich nicht mehr irgendwie spaßig, lustig, entspannt sehen, Gerade
eben. Jetzt musst du spoilern. Wen betrifft das?
Mercer? Na, die, im Endeffekt Mercer und seine Ex-Frau und im Endeffekt alle außer, wie heißt er? Gordon.
Gordon, ja.
Ich
verstehe.
Vielleicht müssen wir es mal, oder? Müssen wir ansprechen, oder?
Ja, kann man ansprechen.
Sollen wir dann einen Spoiler-Teil machen oder keine Ahnung?
Ne, wir können ja vorsichtig drumherum tanzen.
Also wer jetzt Angst hat, ich gehe mal kurz dazwischen, wer jetzt Angst hat, dass einem doch irgendwas in Orwell gespoilert werden könnte, der springt einfach weiter zur nächsten Kapitelmarke, da reden wir über Papa-Kind-Zelten, da wird garantiert nicht Orwell gespoilert, aber vielleicht der Kackerhacker.
Genau, aber was wir auf jeden Fall sagen können, auf jeden Fall gucken, also Orwell ist super lohnend.
Ja, ja, genau. Okay.
Ja,
genau, also da geht es um die sechste Episode, Twice in a Lifetime. Und da wird Gordon.
Trotzdem vorsichtig, ich hör zu.
Ja. Gordon.
Ja, aber auch das hier, auch, also ich bin ja der Meinung, dass gut erzählte Filme und gut erzählte Geschichten nicht darunter leiden, wenn man sie spoilert. Und ich finde, dass das hier auch ein Beispiel dafür ist. Also das kann man auch gespoilert noch genauso genießen und genauso, weil das ist einfach eine philosophische Überlegung, gell?
Genau, lass trotzdem nicht alles verraten. Also es geht um eine Zeitreisemaschine und Verwicklung. Jedenfalls Gordon landet auf der Erde in der Vergangenheit, weit, weit in der Vergangenheit. Und die Orville-Leute schmieden einen Rescue-Plan. Und es gibt genauso wie in Star Trek, gibt es sozusagen diese Direktive, das im Zusammenhang mit anderen Kulturen, aber auch im Zusammenhang vor allem mit Zeitreisen, es eine strikte Nicht-Einmischen-Policy gibt. Du darfst auf gar keinen Fall in irgendeiner Form die Timeline verändern, wenn du in die Vergangenheit kommst. Und das steht über allem. Aber der Rescue-Plan von der Orville-Crew, der funktioniert halt nicht so wunderbar. Und das führt dazu, dass Gordon irgendwann weit über 10 Jahre oder 20 Jahre in der Vergangenheit ist. Und da ist halt die Frage, wie sehr fühlst du dich noch gebunden an diesen Kodex, wenn du die ersten, weiß ich nicht, 6 Wochen sitzt im Wald und versuchst niemandem zu begegnen und die nächsten 3 Monate versuchst du dich irgendwo, also ich weiß nicht, ich fantasiere jetzt, wie das abgelaufen sein mag, das wird nicht gezeigt, aber irgendwann kocht's dich vielleicht weich und du beginnst mit dem Gedanken anzufreunden, dass das jetzt dein neues Zuhause ist. Und kann man ihm das übel nehmen oder nicht? Und was für Konsequenzen hat das dann? Und so, da fängt das darauf rumzudenken.
Genau, also das fängt halt nicht nur da an. Ich muss ein bisschen weiter spoilern, es tut mir leid. Also im Endeffekt, der Typ will nicht zurück, gell? Der will da bleiben. Und der trifft diese Entscheidung und ich finde, dass da der Butterfly-Effekt einfach viel zu sehr überbewertet wird, was er halt auch meistens wird in solchen Filmen. Weil passiert halt nichts. Also kann man den nicht da lassen. Und selbst wenn man die Entscheidung dann trifft, nein, wir machen das so ultra brutal, wie sie es da machen am Ende. Also es ist wirklich unsäglich brutal und herzlos, dass dann hinterher dann so getan wird von ihnen ihm gegenüber und aber auch so ein bisschen von ihnen den Zuschauern gegenüber, als wäre alles noch shiny und cool und jetzt ist alles wieder gelöst. Nee, da ist gar nichts gelöst. Die haben eins der größten Verbrechen an ihm verübt. Egal, ob das jetzt ja nach ihren Gesetzen war oder aber persönlich war es einfach absolut unterste Schublade. Die können nicht so tun, als wären sie seine besten Freunde. Das finde ich absolut infam. Und das hat mich extrem gegen sie eingenommen. Und ich konnte die ab da nicht mehr als nicht mehr entspannt und locker sehen. Also weil sie es halt nicht sind, weil sie Monster sind. Also es hat mich richtig ärgerlich gemacht. Macht mich jetzt noch ärgerlich.
Man merkt. Ja.
Ich meine, klar, also das, eben, ja. Ist eben die Diskussion, was wiegt mehr, ja? Diese, im Endeffekt die vulkanische Sache, ja, die Bedürfnisse des Einzelnen oder die Bedürfnisse der vielen, ja. Und hier ist es halt die Bedürfnisse der Zeitlinie. Aber sie wissen ja, was mit der Zeitlinie passiert und können eigentlich auch sagen, ja, scheiß drauf, es passiert offensichtlich nichts Schlimmes dadurch. Sie wissen ja, was passiert ist. Also man hätte es auch einfach lassen können. Und wenn man sich so entscheidet, dann kann man dann hinterher nicht so tun, als hätte man alles richtig gemacht oder als Also ich finde es richtig schlimm. Ich finde es richtig, richtig schlimm. Schlimmste Folge für mich.
Ja, also zumindest eine der Sci-Fi-mäßig so spannendsten Folgen, weil
ja.
So Zeitreisegeschichten und so, das ist halt so klassisches Sci-Fi-Thema. IMDb hat sie 8,8 von 10, das ist eine ziemlich gute Bewertung. Ich glaube, die vorletzte mit dem Kalon Moklin Krill Krieg hat irgendwie über 9. Ja, aber gute Folge. Übrigens, ja, in vielen Folgen Brandon Braga mit im Autorenteam, alter Star
merkt man ja ein bisschen, ja.
Ja, genau. Ja, weil sie haben ja sonst TNG. Auch immer.
Wer mal, ist das also, für jetzt alle, die nicht in der Star Trek-Welt leben?
Der TNG, war Urgestein. TNG,
genauso, auch Writing, Producer und
Voyager, glaube ich, auch, gell?
Ja, ja, der steckte da ganz tief in diesem ganzen Star Trek-Produzenten und Dingsthema drin.
Okay.
Also, dass sich das alles wie TNG anfühlt, könnte schon auch daran liegen, unter anderem.
Ja, es liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass Seth MacFarlane einfach ein unfassbarer Star Trek-Fan ist. Genau. Aber tatsächlich, jetzt hat es ein bisschen aufgehört mit den ersten beiden Staffeln, oder speziell in der ganz ersten war ja ganz viel so Cameo-Auftritte von Star Trek-Darstellern. Das hat jetzt aufgehört. Ich meine, Penny Johnson-Gerald, also hier Dr. Claire Finn, wie heißt sie im Star Trek-Welt? Cassidy Yates.
Mhm.
Yates? Ja.
Die Frau von Sisko.
Mhm. Genau. Die ist so die einzige Konstante, die in Star Trek, in der Star Trek-Welt.
Ja, gut, die ist ja auch nicht nur Cameo, sondern die ist ja hier richtig.
Genau, die ist ja hier Season Regular, genau. Und ist die einzige, die so übrig geblieben ist. Alle anderen, diese ganzen Cameos, stimmt, das hat jetzt aufgehört. Sie haben jetzt nicht dauernd noch neue Leute irgendwie, dass da Brent Spiner aus der Ecke springt oder so. Das war jetzt nicht so.
Stimmt, fehlt auch. Obwohl ich ja sagen muss, also, deren Beziehung zu ihrem Roboter, das ist schon, also, ist halt Fetisch, gell? Also, weil das ist halt nicht wie Data. Es ist nicht so, der Charme dieses Roboters ist halt nicht so richtig verständlich für mich. Deswegen, also, was die an dem so findet, mir erschließt sich das nicht so ganz. Was natürlich auch daran liegt, dass diese Roboter, dieses Kostüm so super schlecht ist. Sieht halt aus wie ein eingepackter Mensch und ist halt.
Aber um für den Roboter
ein besseres Faschingskostüm, oder?
Ja, schon schlecht. Dann ist ein ziemlich teures Faschingskostüm.
Findest du?
Schlecht. Ja, ich finde es als Roboter auch nicht so wahnsinnig gut, weil man halt sieht, dass da innen drin dieses am Hals und an den Gelenken und so überall diese einfach so eine Stretchjacke über einen menschlichen Körper drüber ist.
Schlimm.
Aber unabhängig davon,
das gut, okay. Aber
so. Der Schauspieler Mark Jackson, finde ich, spielt den ganz toll, wie er sich bewegt. Wenn er läuft, hat er immer so eine Art mit den Armen so eine rudernde, schwingende Bewegung zu machen, er ist natürlich, ein Mensch kann sich so bewegen, logisch, man sieht es, ist ja der Schauspieler, der das macht, aber niemand würde sich so
bewegen. Man sieht ihn ja auf dem Holodeck, man sieht ihn ja richtig. Also
Genau.
Was ich auch ziemlich cool finde. Also
das fand ich auch toll, dass sie ihm ein paar Holodeck-Szenen geben, wo er sich quasi ein menschliches Antlitz geben kann. Und das dann auch von demselben Schauspieler spielen lassen, der in der Figur drin steckt und der auch die Stimme spricht.
Obwohl das zum Teil auch überhaupt nicht überzeugend ist, weil dann zum Teil ja in dieser Holo-Sache, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, auch andere, wie heißen die, Kelo, wie auch immer, Roboter auftauchen.
Wie auch immer.
Und die sehen halt alle aus, wie so Kalons halt aussehen und nur er sieht halt, das ist ein bisschen seltsam, aber na gut.
Ja, aber auch die Szenen, wo er mit ihr immer in diesem Restaurant essen ist und so. Dann siehst du, wenn er reinkommt, er hat noch dieselbe Art zu laufen. Also dieses etwas eigenartige, wo er immer nicht so weiß, wo er mit seinen Armen hin soll. Es gibt eine Szene auch am Ende, eine der letzten Folgen, da läuft er am Anbeginn der Folge einmal so durchs ganze Schiff und er holt seiner Freundin da eine Banane und macht noch irgendwie, holt andere Sachen und so. Also die ganze Kamera verfolgt ihn einmal so quer auf seiner Morning Routine oder so, bis er dann am Schluss auf der Brücke ankommt und sich an seiner Station hinsetzt. Und da kannst du ganz lange beobachten, wie der Schauspieler diese Figur so anlegt, wie er sich eben bewegt und mit anderen Personen interagiert. Und hat das schon, so wie Data damals auch mit diesem Kopfzucken, so eine eigene Sprache irgendwie für so eine eigene Körpersprache für einen Roboter entwickelt hat Mark Jackson hier eine andere gefunden, die aber auch irgendwie total unique und total wiedererkennbar und die ist natürlich wahrscheinlich würde sich keine Maschine so bewegen, aber irgendwie kaufe ich das trotzdem und nehme das an, als das ist halt Isaac, so ist der halt und das finde ich gut.
Ja, aber dann verhält er sich wieder, also total, ja, psychopathisch ist natürlich albern zu sagen bei einem Roboter, aber weißt du, da ist diese Szene, wo er Gefühle hat, hat er ja mal kurz so einen Gefühlschip, wo er dann der Cassidy oder wie auch immer sie hier heißt, seine Liebe gesteht, unheimlich schmalzig, unheimlich kitschig.
Aber auch schwer, tränenrührig, also schon.
Ja, ja, durchaus tränenrührig, aber und dann ist das ja wieder vorbei, also, funktioniert ja irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Und anstatt, dass sie ihm dann das so hinschreiben, dass sie sagen so, diese Beziehung von denen basiert im Endeffekt auf dieser Liebe, die es ja nicht mehr gibt, weil er ja nicht mehr empfinden kann, aber man könnte ja sagen, dass er die Erinnerung an diese Liebe hat oder so, ja, dass er diese Beziehung, der einen Wert beimisst, weil er weiß, dass er eigentlich diese Frau liebt, wenn er lieben könnte, aber dann sagt er so total bescheuerte Sachen, irgendwie hat er das berechnet, dass das sinnvoller ist, mit ihr zusammen zu sein, weil aus irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwie ist es positiv, ergibt irgendwie eine positive Rechnung, ja, was halt total vor den Kopf stoßen und arschlochig ist.
Ja gut, aber so ist er ja immer schon angelegt gewesen.
Ja, genau, ja, so ist er immer, aber eigentlich hat er ja diese Erinnerung an diese Liebe. Das ist ja nicht so, dass er sich daran nicht erinnern kann. Der könnte ja einfach sagen, okay, hier, ich habe da das und das gesagt, aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, aber das ist eine Basis für meine Beziehung. Ich muss doch nicht dieses Arschlochige sagen, hab das berechnet und es ist sinnvoller, mit ihr zusammen zu sein, als ohne. Also und trotzdem findet sie ihn halt super, ja. Also, und da, deswegen meine ich so, das ist irgendwie so fetischmäßig. Also weil der behandelt sie halt scheiße. Meistens.
Mit Sachen, die er sagt, mit Sachen, die er macht, genau. Selten, aber
ja. Ja, ja, genau, ja, das stimmt. Ah,
ja.
Und da ist er mir dann auch zu dumm, ja, also da entwickelt er sich, weil Data hat ja die Menschlichkeit gesucht, obwohl er eben keine Gefühle hatte, auch die meiste Zeit, hat er zum Teil auch gehabt, aber die meiste Zeit, und hier, der sucht die gar nicht. Also der hat sie eigentlich schon gefunden, die Menschlichkeit, und müsste sich nur an sie erinnern, ja, macht aber nicht, geht dann wieder von null los und fängt wieder an, irgendwelche bescheuerten Berechnungen zu machen, die halt seine Geliebte vor den Kopf stoßen und so. Also, wo ich dachte, da ist wenig Entwicklung da.
Naja, aber auf der anderen Seite, er kann ja nicht anders. Also ich meine, er kann sich vielleicht an was erinnern, aber wenn er jetzt eine neue Entscheidung treffen muss, dann gibt das Programm halt nur her, Berechnung machen, abwägen. Das ist halt, wie er funktioniert. Die Erinnerung hilft ihm ja in dem Fall nicht.
Ja doch, das könnte ja ein Parameter sein, den man mit in die Rechnung einbezieht.
Naja, offensichtlich ist dann die Gewichtung falsch gewesen.
Ja, komm,
ja, ich...
ist halt kein Zoom-Produkt gewesen. Das
ist halt kein ChatGPT, der genug statistische Werte erträumen kann. Ja, genau, weil ich überlege, was noch so an Folgen drin waren. Also natürlich... die Mocklands hatten dieses Thema mit der Tochter. Da steckt eine Menge drin.
Ja gut, dann diese politische Sache halt.
Ja, es gab auch diese eine Folge, wo sie da irgendwie in dem Wald dann in der Schule eingefangen waren und da das, ja, ich erinnere mich nicht mehr an die Details, am Schluss war irgendeine Leuchtfrau da, die Folge habe ich irgendwie verdrängt.
Ich glaube, die habe ich auch verdrängt.
Dritte oder vierte Folge, glaube ich.
Vierte Folge, ja, sanft fallender Regen. Aber, habe ich vergessen. Ja. Ja, das auf Krill, diese Krill-Revolution und so, das fand ich ganz lustig. Und die Back-Geschichte dann noch, diese persönliche vom Captain, obwohl ich mich da gar nicht mehr dran erinnern konnte. Ich glaube, ich muss die zweite doch nochmal schauen. Diese persönliche Verwicklung der Captain da mit den Krill, sind das die Krill? Ich glaube ja, oder?
Ja, ja, ja.
Da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also aber es wird einem ja erzählt, also von daher.
Aber es hat natürlich fantastische Konsequenzen,
ja,
die dann auch noch weitertragen im späteren Teil der Staffel. Ich glaube, in der vorletzten Folge oder letzten Folge wird das nochmal angesprochen. Ich glaube, vorletzte. Ja. Ja, Midnight Blue, cool. Also die mit dem, wo das Mädel entführt wird, die ging auch endlos lange. Die ging eine Stunde, warte mal, ich gucke gerade, 23, die war quasi ein Film, die Midnight Blue. Die achte.
Ah, da, 1 Stunde 27, ja, Wahnsinn.
Ja, also das kam mir manchmal beim Gucken so vor, dass ich dachte, meine Herren, das sind ja kleine Spielfilme im Grunde, da fehlt ja nicht viel, ne? 20 Minuten.
Ja, aber es wird ja auch viel verhandelt. Also es ist ja, wird sich viel Gedanken gemacht. Und ich meine, wenn man jetzt mal die alten TNG-Folgen anschaut, da merkt man, da ist zwar auch zum Teil viel drin, aber zum Teil wird auch ganz schön schnell über Dinge lazy hinweg erzählt. Weil man sich nicht eine Stunde 27 Zeit genommen hat, sondern eben nur, weiß nicht, 45 Minuten oder sowas. Also wenn man das streng anschaut, so, weiß nicht, die ersten drei Staffeln oder so, war halt eine andere Zeit, gell? Also da musste man halt in der Zeit bleiben und da hat man halt nicht so erzählt, wie man heute erzählen kann. Das ist schon gut, dass sie das hier so machen.
Ja, naja, die hatten ja faktisch teilweise nur die Hälfte der Zeit, ne? Also ich meine, 45 Minuten abzüglich Werbung und da hast du halt, was ist ich, netto Laufzeit. Ziehst noch Vor- und Abspann ab, dann kannst du überlegen, wie viel da übrig bleibt.
Ja. Ja, ach genau, eine ganz langweilige Szene muss ich noch nennen. Wirklich fürchterlich öde. Erste Folge. Wir fliegen ein neues Shuttle, irgendwie ein Shuttle-Rennen an der Außenhaut des Raumschiff, diese unfassbar hässlichen Raumschiffe entlang, einfach um zu zeigen, was wir so an CGI mittlerweile können. Und es ist total öde. Passiert nichts.
Der ist das nicht in der ersten Folge? Ich meine, das habe ich gesehen.
Ja, genau. Ja. Erste Folge.
Das,
in diesem Raumschiff,
das hat mich
entlang.
Nicht so gehuckt, muss ich sagen.
Boah, es ist so öde. Selten so eine langweilige Verfolgungsjagd gesehen. Also
das ist so ein bisschen das Setup. Ist so ein bisschen das Setup für diese große Schlacht auf diesem Moklan-Planeten, wo sie dann am Schluss oder wo sie die Waffe auslösen wollen in der vorletzten Folge. Da benutzen sie nämlich diese Schiffe dann wieder. Ich glaube, für den Rest der Staffel verschwinden die einfach in irgendeiner Garage und werden nicht rausgeholt. Aber mein erster Gedanke bei dieser Szene war so ein bisschen, wir haben das alles unter Corona-Bedingungen drehen müssen. Das heißt, so Menschen zusammen in einen Raum stecken und irgendwie Sachen miteinander reden lassen, ist so ein bisschen schwierig, musste aufs Minimum reduziert werden. Und wenn wir einfach große Teile der Folge mit CGI-Gedönse füllen, dann haben wir viele Filmminuten, wofür wir keine zwei Menschen in einen Raum setzen müssen. Ja, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ist so der Gedanke kam mir dann in dem Augenblick.
Ja, der Gedanke ist naheliegend, aber das ist halt schrecklich. Also, das hat mich furchtbar gelangweilt. So, komm, jetzt fliegen wir noch auf Stufe 3 und jetzt noch auf Stufe 4 und jetzt noch, war das öde. Nee, da hat der Stefan dann auch, glaube ich, ausgeschaltet.
Möglicherweise. Ich habe nicht ausgeschaltet, ich habe nur nicht wieder angeschaltet.
Das ist ja der Klassiker, wie du immer bei Serien verloren gehst, ne? Das hatten wir ja schon
öfter.
Aber dann schalt noch mal wieder ein, also
ja, da kommt besser, auch viel Gutes
besser im Laufe der Folge, der Serie. Gut. Dann lass uns doch mal hier zum Kackerhacker oder was auch immer da noch dazwischen muss kommen.
Ja, wir waren am Wochenende gemeinsam zelten. Also gemeinsam zelten klingt so dramatisch. Wir haben unsere Zelte beim Christoph im Garten aufgeschlagen.
Genau, der Christoph hatte es am weitesten.
Und aber waren halt mit unseren Kindern oder ich nur mit einer da und haben Zeit miteinander verbracht und
Vatertag gemacht.
Vatertag. Du nennst ja immer Vatertag, ich nenn's immer Papa-Kind-Zelten. Ja, sowas.
Ja, aber der Vatertag ist ja das der Aufhänger. War zwar diesmal nicht am Vatertag, weil wir da ja unsere Hochzeitsfeier hatten.
War letztes Jahr auch nicht am Vatertag, also. Das ist ja egal.
Ich glaube, näher am Vatertag, oder?
Ja, das schon.
So ist es halt gedacht.
Es war ein Tag vorm amerikanischen Vatertag, von daher war es.
Ich glaube, letztes Jahr war es aber, glaube ich, an dem Wochenende vom Vatertag, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Das kann sein, ja.
Doch. Da hatten wir doch gedacht, wir kriegen noch irgendwie, wir gehen auf den Zeltplatz. Und dann haben die Zeltplätze uns gesagt, hier, Leute, am Vatertag, ernsthaft? Ihr denkt, dass ihr da noch einen Zeltplatz kriegt?
Ja, da war
ja, von daher war es ja so schon ganz gut.
Ja, und genau, und da sind wir in irgendeinem Gespräch übers Zelten, hat der Bob das Wort Kackerhacker fallen lassen.
Ich habe das gemacht.
Ich glaube, ja.
Wir beide kennen das ja wahrscheinlich gar nicht.
Wir kennen das nicht. Und wir haben uns dann aber nicht erklären lassen, was du meinst. Und ich fand es eine schöne Idee, dass wir uns überlegen, was ein Kackerhacker sein kann. Das hier mutmaßen und du klärst uns dann auf, was wirklich ein Kackerhacker ist.
Ich weiß nicht mehr,
Ich vermute, dass das sowas ist wie ein Blender für Scheiße.
Ein Blender?
Ja, weißt
und
du,
warum
so
macht man das?
Na, du scheißt von oben
schön,
rein.
Ein schön Kacke-Milkshake.
Du scheißt von oben rein, dann Kacke hackst du das, dann machst du irgend so ein Pulver dazu, dass das so austrocknet und dann hast du nur noch so Bröckchen, die du, oder Klumpen, die du halt quasi fast mit der bloßen Hand wegtragen kannst. Also sowas also würde ich vermuten.
Ich stell mir das eher vor wie so eine, kennt ihr diese Maschinen, die so Currywürste machen, wo du oben eine Wurst reinsteckst?
Oh nein, nein, nicht weiter erzählen, nein.
Hast du dann so Currywurstscheiben und so stelle ich mir das vor, nur halt mit Kacke, dass man hinterher lauter so kleine Malzbonbon-Dings Kackestücke hast, was du dann mit denen anstellst, weiß ich auch nicht, vielleicht als Dünger oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber Bob, klär uns auf.
Ich weiß das von mir, dass ich das gesagt habe, oder ich habe zu viel getrunken. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht.
Du warst total enthusiastisch über den Kackehacker.
Kacke, das Wort ist schon so schön.
Ja, vielleicht hat das mein Sohn mal gesagt oder so, aber mir
entgeht jegliche
Erinnerung. Also Bob,
was Kackehacker? Jetzt klär uns auf.
Ja, kann ich nicht.
Ganz andere. Aber du hast das Wort doch aufgebracht.
Das glaube ich nicht. Ich weiß von nichts mehr.
Das ist ja herrlich. Ah, sehr schön. Jetzt stehen wir da mit unserem Schwanz in der Hand.
In meiner Erinnerung hat es irgendeins unserer Kinder gesagt. Im Zweifel dein Sohn.
ja, klar.
Aber dass ich jetzt irgendwas damit zu tun habe und mir die Aufgabe zufällt, ich irgendwas aufklären zu müssen, fällt mir in diesem Augenblick wird mir zum ersten Mal gewahr.
Ja, was meinst du denn, was ein Kackehacker ist?
Ich weiß auch nicht, ich weiß, dass wir es irgendwie von diesem Wort hatten, aber ich weiß auch nicht mehr, wie wir da hinkamen oder wer das aufgebracht hat.
Ich glaube, es ging darum, für diese Campingleute, die halt monatelang da in ihrem Campingwagen wohnen und irgendeine Art Trockentoilette, irgend sowas.
Ja, ja.
Und was
ist das? Eine Zerhacker-Toilette. Okay.
Kackehacker! Kackehacker! Also, bitte!
Jetzt weiß ich wieder, was ihr wollt. Okay.
Was ist denn eine Zerhacker-Toilette?
Okay, ja, das habe ich gesagt. Das habe ich von einer Zerhacker-Toilette. Da hatte ich vergessen, dass wir davon auf dieses Wort gekommen sind. Okay,
ja,
also eine Zerhacker-Toilette, ja.
Das ist doch so eine Currywurstmaschine.
Ja, das ist eine Currywurstmaschine. Nee, das ist einfach die edle Version einer Toilette in einem Campingmobil. Wenn du bist ja schon Wohnmobil gefahren, Christoph, da hat man halt ein Chemieklo drin. Das ist im Grunde eine Toilettenschüssel mit unten einer Klappe, die man aufmachen kann. Und wenn die Klappe aufgeht, dann fallen die Sachen, die man da reinmacht, in einen großen Behälter von vielleicht 15, 18 Litern Inhalt und werden dort mit einer Chemikalie, die man da vorher reinfüllt, die da unten so ein bisschen in der Soße rumschwimmt, die zersetzt dann alles und da muss man das irgendwann wegschütten. Dazu muss man die Kassette seitlich am Auto rausziehen. Dann hat man so einen 18 Liter Tank, der halt auch 20 Kilo wiegt, wenn er voll ist, in der Hand und damit läuft man dann irgendwo hin an ein Loch, was in einer unbeleuchteten, meistens beleuchteten, aber unauffälligen Ecke irgendwo.
Das ist doch das, was du immer erzählst, das müssen immer die Männer machen und so weiter.
Es ist tatsächlich so, dass warum auch immer, du triffst da nur Männer, ist ganz, ganz eigenartig. Das ist eine sehr, sehr rollenverteilte Sache auf Campingplätzen. Ich habe da selten eine Frau getroffen, um nicht zu sagen nie. Genau, und dann schützt du das da in ein Loch rein, spülst das ein bisschen mit Wasser durch, machst die neue Chemie rein, machst einen Schluck Wasser rein, steckst wieder ins Auto. Die edle Version bei so einem richtig großen Wohnmobil, wenn du so diese, was dann so ab einer halben Million aufwärts kostet, was so auf LKW-Basis gebaut wird oder so, gibt's wahrscheinlich mittlerweile auch in der Mittelklasse eher irgendwo schon. Aber sagen wir mal, die edlere Version eines solchen Dings ist dann die Zerhacker-Toilette. Und das habe ich auch immer gelesen und habe gedacht, Himmel, Herrgott, was ist das? Und jetzt weiß ich auch wieder, was ihr mit dem Kackehacker meint. Jetzt bin ich wieder, ist mir wieder eingefallen. Die Zerhacker-Toilette ist tatsächlich das, was man denkt, was es ist. Da ist ein Mahlwerk, ein Hackwerk drin. Und
ein Blender. Wir können schon sagen,
ein
Blender.
Ein Mahlwerk. Ich stelle mir jetzt so vor, so eine Peugeot-Pfeffermühle, ja.
So eine schicke Kaffeemühle.
Da drücke ich eine Kackwurst durch.
Das kann doch nicht funktionieren.
Nein, also das ist eine ganz normale Toilettenschüssel, wirklich so richtig edel, so Keramik.
Das ist so ungefähr wie diese Play-Doh-Knete, die meine Kinder durch so eine Spaghetti-Presse drücken. Nur halt
also,
eine Kacke.
Genau. Also die Idee ist tatsächlich einfach, die Fahrzeuge haben dann einen Fäkalientank. in denen keine Chemie mehr reinkommt. Insofern ist das im Zweifel von der Seite her besser für die Umwelt. Der Nachteil für die Umwelt ist, dass es sehr viel mehr Wasser verbraucht, aber das machen unsere Wassertoiletten ja in den Häusern auch. Mhm. Da wird einfach tatsächlich mit Wasser gespült, ganz normal, und zwar mit relativ großen Mengen. Also du versuchst da nicht mit dem absoluten Minimal-Wasserschlückchen irgendwie da die Schüssel sauber zu kriegen, sondern du brauchst ein bisschen mehr Flüssigkeit und dann geht das Ganze für den User unsichtbar, also das geht da erstmal irgendwie so um die Ecke rum, an eine elektrisch betriebene Zerhackereinheit, die im Grunde genau das tut. Das ist ein Schredder im Wesentlichen. Und deine Fäkalien plus alles an Flüssigkeit wird da halt durchgeschreddert in der Annahme, dass das dann in dem Fäkaltank nicht dazu führen soll, dass das beim Rauspumpen oder Rauslaufen irgendwo die Rohre verstopft, sondern dass das halt so ein Slushy wird. Ja? Und
ein schöner Brei.
Ganz schön ekelhaft.
Ist ganz schön ekelhaft. Ja. Der Punkt ist aber tatsächlich, dass es halt, wie gesagt, es braucht keine Chemie und es stinkt nicht, weil das halt genau wie eine Toilette hier im Haus auch durch die Verwendung eines Wasserklosetts mit diesem Siphon-Effekt halt verschlossen ist. Genau. Ach, cool. Und du kannst dann nicht mehr, der Vorteil ist auch, du hast sehr viel mehr Autarkie damit, weil das ist halt ein fest verbauter Tank, der ist da unterm Auto drunter und der kann im Zweifel auch mal 80, 90 Liter haben. Das heißt, du kannst sehr viel länger stehen mit dem Fahrzeug, bevor du entsorgen musst. Dann musst du allerdings, kannst du es nicht rausziehen und wegtragen, sondern dann musst du mit dem ganzen Fahrzeug zu der Entsorgungsstelle. Was vielleicht, wenn du auf dem Campingplatz die Karre da irgendwo so richtig schön hingebastelt hast und hast ja da dein Vorzelt dran gedödelt, dann ist es vielleicht blöd, weil dann musst du das Fahrzeug bewegen. Aber die meisten Wohnmobilisten bewegen sich ja ohnehin alle paar Tage und von daher sollte es dann funktionieren. Ich weiß nicht, ob alle Campingplätze darauf ausgelegt sind. Manchmal sind diese Chemieklo-Entsorgungslöcher irgendwo so in so einer Ecke drin. Da müsstest du dann schon echt langen Schlauch mitbringen und dann wird's wieder eklig. Aber jedenfalls musst du das abpumpen, beziehungsweise rauslaufen lassen, abpumpen. Halt in der Regel wird da ein Schlauch dran gesteckt und der wird irgendwo in so einen Gulli gehängt und dann lässt du das rauslaufen und im Idealfall siehst du halt auch nichts mehr davon. Und dann musst du halt irgendwie unten an deinem Fahrzeug so ein paar Hebelchen ziehen und dann wird in der Regel danach der Grauwassertank, du hast ja noch den, also das nennt man Schwarzwasser beziehungsweise Fäkaltank, und dann hast du ja noch den Grauwassertank, das ist also all das, was gesammelt wird aus der Dusche und aus dem Waschbecken, was halt in der Regel so ein bisschen seifiges, wirklich hellgraues Wasser ist, manchmal ein paar Nudelreste drin, je nachdem, was du da so gemacht hast. Geduscht macht ja auch nur hellgraues, schaumiges Wasser. Davon hast du ja in der Regel dann auch noch ein paar hundert Liter irgendwo rumschwappen. Und die kannst du dann mit so Pumpen benutzen, um den Schwarzwassertank durchzuspülen danach. Also du benutzt quasi das alte Brauchwasser von dem einen Drecktank, um den anderen Drecktank, wenn du ihn entleert hast, nochmal durchzuspülen, ohne jetzt dafür wieder Frischwasser zu verwenden. Hm. Und dann jagst du das quasi hinterher durch den anderen Tank durch und dann soll das gut funktionieren. Und die Leute, also das gilt quasi so als die edlere Version. Also in den größeren, teureren Wohnmobilen, in diesen so Reisebusse und so Basis sind, die so, wo man denkt, so, ah, der Typ hat da unten noch seinen Porsche drin und das hat 1 Million gekostet. Die haben faktisch alle solche Toiletten. Insofern irgendwie muss das wohl taugen, wenn die reichen Leute sich das alles da einbauen lassen. Ich hatte das noch nie. Es ist so ein Ding, wo ich denke, irgendwann habe ich vielleicht mal so ein Fahrzeug, wo sowas drin ist und dann werde ich lernen müssen, wie man damit umgeht. Aber es ist auch so ein bisschen scary irgendwie beim Gedanken daran.
Kackerhacker.
Und es ist natürlich was, wo du in, wenn du so Testvideos von Wohnmobilen guckst, dann wird immer erwähnt, ja, der ist ja hier super ausgestattet, der hat doch schon die Zaka-Toilette, ja, ist ja super, ja, toll, tolle Ausstattung, toll. Und dann redet niemand weiter darüber. Also, du musst echt tief googeln, bis du mal irgendwo so jemanden findest, der erklärt, wie es funktioniert, oder du kannst halt nachlesen. Was du gar nicht finden wirst, oder was ich zumindest selber noch nicht gefunden habe, ist mal ein Video, wo einer mal wirklich eine Kamera laufen lässt, während er die Scheiße da mal leer macht. Dass man wirklich mal siehst, so, was sind denn die Handgriffe und wie eklig ist es denn so? Das wird immer totgeschwiegen. Also da, das ist aber bei den Chemietoiletten auch so. Da steht dann immer so theoretisch und dann machen wir hier und dann machen wir so und dann müssen sie darauf achten, dass sie diesen Knopf drücken und so. Und filmen tun wir das jetzt aber nicht, weil das wäre ja unschön. Und dann kriegt das mal selber raus, wie das geht.
Ist ja auch privat, ja. Man will ja nicht den eigenen Code den Leuten zeigen.
Ja gut, wie gesagt, im Idealfall siehst du den ja nicht mal, wenn du diesen Schlauch tatsächlich in den Gulli reinhängst. Du musst ja mit der Kamera nicht da unten in das Loch filmen. So die grundsätzlichen Handschritte, so Schlauch dran machen, Schlauch da unten reinstecken, drauf machen, dann hörst du vielleicht irgendein fieses Geräusch, keine Ahnung. ja, weiß ich nicht. Also so ehrlich müsste YouTube doch sein können. Also die Camper-YouTube-Szene meine ich in dem Fall. Aber vielleicht haben wir noch nicht weit genug gegoogelt. Nicht, dass ich jetzt besonders scharf drauf bin, da irgendwie Leuten beim Scheißsprudeln zuzugucken. Aber schlussendlich, wenn man sich so überlegt, dass einem selber solche Handgriffe bevorstehen, wäre so ein Video so 10 Fehler, die sie dabei nicht machen wollen, ja, irgendwie auch mal ganz nett, ja. Aber naja, muss man ja wohl selber rausfinden.
Wir haben ja tatsächlich, wir haben ja auch so eine Campingtour vor uns. Also Dachzelttour, wie ihr wisst. Und meine Frau hatte ja gestern Geburtstag und sie hatte sich was Schönes von mir gewünscht, nämlich eine tatsächlich auch eine Toilette, eine Campingtoilette.
Oh, hätte ich noch eine gehabt, hätte ich dir geben können.
Ja,
hätte ich ihr schenken können, eine gebrauchte Toilette verschenken. Gute Idee.
Ja,
Polterabend.
Eine gebrauchte Chemietoilette hätte sie auch von ihren Eltern aus den 70ern haben können. Nee, nee.
Ja, meine ist deutlich jünger.
Genau, aber sie wollte ja keine Chemietoilette, sondern eine Trenntoilette.
Oh, eine Trockentoilette. Oh, nice.
Genau. Und da hat sie jetzt ein System sich gewünscht und auch bekommen, das sich Boxio nennt. Und was auf diesen Euro-Boxen basiert. Also im Endeffekt sind das so umgebaute Euro-Boxen, wo dann so ein Innenleben reingebaut worden ist. Und was eben darauf basiert, dass du eben vorne einen Trichter hast, wo du eben den Urin in einen Tank, den du dann mit so einem Gummikorken verschließen kannst, laufen lässt, und hinten im Endeffekt in ein Katzenklo kackst. Ja. wo dann irgendwie Hanfstreu oder Katzeneinstreu oder irgendwie sowas drin ist, was dann eben sich um die Kacke legt und die halt bindet und wenn es halt stinkt, du auch einfach eine Tüte zu und in den Mülleimer und es dann halt einen Restmüll hauen kannst. Gell?
Genau, wo du dann irgendwo mitten in Schottland auf so einen Parkplatz gehst und erst mal ein Katzenklo ausbürstest.
Genau.
Großer Spaß.
Ich bin gespannt, wie lustig das wird und wie praktikabel, aber
ich bin auch sehr gespannt. Die Idee basiert ja darauf, dass der trockene Teil, das, also sagen wir mal, das, was hinten rauskommt, dass man da davon ausgeht, dass das, dass es sehr schnell aufhört zu stinken, wenn ihm die Feuchtigkeit entzogen ist. Und demzufolge dieser Katzenklo-Effekt, beziehungsweise dieses, da ist ja irgendwie so ein was rindenmulchartiger Natureinstreu.
Was da dabei ist, ist so ein Hanfstreu.
Ja, sowas, genau, so irgendwas Holzprodukt oder irgendwie.
Ich überlege tatsächlich, ob ich da doch auch Katzenstreu mitnehme, weil das ist grundsätzlich.
Ich finde ja,
wo fahrt ihr diese Kiste mit? Ist sie bei euch im Auto?
Steht im Kofferraum, ja klar.
Das heißt, wenn da jemand versehentlich mal das sehr flüssig musste, weil irgendwie er das letzte Stout nicht vertragen hat.
Nicht alle solchen Normschiss produzieren wie ich.
Du wirst erstmal Abdrücke im Arsch haben, weil du da eine halbe Stunde drauf Netflix geguckt hast. Gut, das trifft deine Frau auch. Und ja, genau. Dann irgendwie dann also, diese Eurobox-Abdrücke im Arsch hast.
Aber wie das ist, wenn du da weicheren Stuhl hast, weiß ich auch nicht so recht. Bin ich gespannt. Aber gut. Ja, aber im Endeffekt, wie beim Katzenklo auch, da bildet sich halt so ein Katzenstreuklumpen, gell? Um den
ja,
gut, Kot.
Die Katze macht ja auch Pipi da rein. Deshalb, das Zeug ist ja extra dafür gedacht, massiv zu saugen. Und hier ist ja die Idee, dass das nicht unbedingt so massiv saugen muss, sondern es muss nur so ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen. Weil die Menge an Feuchtigkeit, also das, was vorne rauskommt, die Number One, wie die Amerikaner sagen würden, geht ja vorne rein. Deshalb heißt es ja Trenntoilette, weil da ja eine Wand drin ist. Und das vorne eben als flüssig dann einfach weggeschüttet werden kann. Und
das
da
geht in
so
einen Container, den kannst du zumachen, ja.
Genau, und da frage ich mich, wie praktikabel ist das zum Beispiel für unsere Töchter, kleine Mädels, die da sitzen? Ist das wirklich, also kann sich ein fünfjähriges Kind so genau da positionieren?
Ja, dass es dann nicht vorne reinscheißt, gell?
Dass es nicht vorne reinscheißt oder hinten reinpisst oder beides oder wie auch immer. Also
das glaube ich ehrlich gesagt nicht so, aber und da sehe ich auch nicht so das große Problem, dann ist halt hinten in dem Katzenstreu.
Ja, klar, okay, aber also ich würde beim
Schlimme finde ich, wenn man vorne reinscheißt.
In der Vorstellung würde ich selber schon da sitzen und würde denken, oh mein Gott, wie kann ich sicherstellen, dass ich treffe quasi, das ist alles nichts. Aber jetzt ist ja einfach so ein erwachsener Körper, da sind ja die Abstände größer. Und man würde als Mann, vor allen Dingen hat man ja noch gewisse Steuermöglichkeiten, wo der vordere Teil landet. Und bei Kindern, die ja ohnehin da jetzt, also wenn du denen versuchst, es zu erklären, gut, mein Sohn trägt noch Windeln, da ist es jetzt völlig egal, aber ich hätte Fragen und ich würde gerne dann aus der Praxis,
ich werde
dass
berichten.
Jetzt deine Tochter hier an die Wand nageln möchte. So rein praktisch würde ich gern wissen, wie viel man da in der Praxis verzweifelt oder ob das funktioniert.
Ich bin gespannt.
Ich stelle mir gerade vor, wie der Christoph irgendwo in den schottischen Highlands da übernachtet und mit seinem Campingwagen irgendwo, mit seinem Wagen und seinem Hochzelt irgendwo am Straßenrand steht und dort übernachtet. Und dann packt er diese Eurobox aus, stellt die irgendwo auf so einen Hügel, setzt sich dahin, guckst 2 Stunden Netflix, versucht es richtig ins richtige Loch zu kacken.
Stellt die Kiste nach draußen, setzt sich drauf und lässt sich erstmal den Arsch von den Mücken zerstechen. Fantastische Idee.
Ja, meine Frau hat ja extra, deswegen hat die auch nach Magneten gefragt am Wochenende. Die möchte, wenn wir die Klappe hinten so aufklappen, also die Kofferraumklappe, möchte die so einen Duschvorhang hinhängen mit Magneten, dass man da praktisch eine Klokabine unter der Kofferraumklappe hat.
Die Idee ist gar nicht blöd. Ja. Also wir hatten ja damals auch ein normales Chemieklo im Bulli stehen und hatten das ja auch jetzt vor 3 Wochen, als wir mit dem Klappdach-Van, mit dem gemieteten im Allgäu waren, hatten wir dieselbe Toilette auch wieder im Einsatz. Und da hast du ja jetzt den Vorteil, dadurch, dass du das Auto nicht zum Schlafen, innen drin nicht zum Schlafen verwendest, sondern dass ihr auf dem Dach pennt, ist es dann ja so, dass wenn jetzt irgendwie Leute schlafen oben auf dem Dach und einer möchte mal Pipi machen gehen, dann muss er halt runterklettern und unten ins Auto gehen. Und dann ist er da ja aber auch alleine. Und bei uns ist es halt immer so gewesen, ja, wenn du halt alle schlafen und einer geht Pipi machen, ja, dann geht er halt Pipi machen in demselben Raum, wo alle anderen schlafen. Das ist halt so 30, 40 Zentimeter nebendran. Und klar, wir haben die oft nur so als Notfalltoilette benutzt, wenn es nicht anders geht, wenn du irgendwo ein Restaurant in der Nähe hast oder irgendwo eine öffentliche Toilette oder so, dann wird die natürlich vorgezogen.
Ich sehe uns noch nachts da auf diesem Campingplatz rumlaufen und versuchen, eine Toilette zu finden an meinem Junggesellenabschied.
Ja.
Und dann der eine in die Dusche gestrullert hat oder, also das war wild.
Ja gut, die waren aber auch betrunken.
Oh ja,
das kommt jetzt im Urlaub mit meinen Kindern in dem Ausmaß nicht so oft vor.
Na, ihr zwei vielleicht.
Ja, aber nicht, wenn du 2 kleine Kinder im Campen dabei hast, dann, also bin ich nicht so betrunken wie auf diesem Party da. Nee, aber stimmt schon. Also Campingplatz-Toilette geht da natürlich vor und dann ist die maximal so für mal für das Pipi nachts um 2, wenn du wirklich keinen Bock hast, rauszugehen und da vorzulaufen. Aber wenn man autark steht, und das haben wir ja in unserer Elternzeitreise oft gemacht, dann
ja, haben wir
natürlich
auch vor,
für die volle Breitseite muss sie dann herhalten.
Ja.
Und klar, wenn du mit Erwachsenen oder so, dann kannst du halt auch sagen, du, ich müsste mal hier so, kannst du mal rausgehen. Und dann ist man halt auch alleine im Auto, ja. Die Kinder reißen dann natürlich die Schiebetür auf und stehen dann neben dir, weil sie irgendwie ihr Kuscheltier brauchen oder so.
Aber das ist doch wie zu Hause auch, oder?
Ja, nur, dass du dann nicht auf der Straße sitzt. Auf der Tür.
Ich glaube, das ist ja das, worauf der Christoph sich am meisten freut. Dass er sich da irgendwo auf so einen Hügel setzen kann und dann einfach den Balken runterdonnert.
Also das fürs Protokoll, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich habe die Chemieklo nie nach draußen gestellt und mich draußen auf den Bock gehockt.
Deswegen brauchst du auch so eine Euro-Toilette. Das ist wirklich diese
geil,
Euro-Box.
Wenn dann einer vorbeikommt und du sitzt da auf
mit deiner Zeitung.
Fantastisch.
Also was ich tatsächlich immer lustig fand, ist, wenn ich nach einem Urlaub, so auch jetzt wieder nach dieser Reise, wo wir im Allgäu waren, das Auto war ja gemietet und dann musste er natürlich abgeben. Oder damals war es halt auch so, dass wir im Alltag im Bulli diese Kiste natürlich nicht im dieses Klo nicht im Auto gelassen haben, sondern dass sie im Keller gelagert haben. Das heißt, es gibt irgendwann diese Phase, wo du dieses Chemieklo, was man zumindest unseres damals, wir hatten so ein ganz klassisches von Tedford oder haben es immer noch, das sieht natürlich auch nach einer Toilette aus. Das erkennt auch ein Nicht-Camper, dass das eine Toilette sein soll, weil man da oben den charakteristischen Deckel, also so, man sieht es und dann weiß man schon irgendwie, das ist ein Klo. Und dann laufe ich halt da irgendwo auf der Straße rum von dem geparkten Bulli oder jetzt in dem Fall hier von dem geparkten Mietfahrzeug mit einem Klo und dann will man es vielleicht, bevor man es in den Keller bringt, auch nochmal irgendwie sauber machen. Das heißt, man fährt dann irgendwie mit dem Klo im Fahrstuhl nach oben und begegnet dann Leuten im Haus, wenn man so ein Klo schleppt. Und das sind immer sehr eigenartige Blicke und sehr eigenartige Begegnungen. So, hallo. Und dann aber gleichzeitig so dieser Blick.
Schnell
so,
weg.
Was hat der denn da dabei? Und dann macht's noch so Schwappgeräusche da drin. Was in dem Fall, das Klo unten war leer, aber dieses Chemieklo hat halt muss ja spülen können und hat demzufolge oben in dem ganzen Rand um die Schüssel, der ist so doppelwandig und da ist das Spülwasser drin. Das sind also so ein zweiteiliges System. Oben ist das Spülwasser in einem Spülwassertank und unten ist der Fäkaltank und da gibt's noch so eine Handpumpe, mit der du das Spülwasser dann halt zum Spülen pumpen kannst. Und dieses Spülwasser, das machst du halt am Anfang der Reise einmal, machst du da irgendwie, ich glaube, da gehen 15 Liter oder so rein. Davon verbrauchst du wahrscheinlich irgendwie 4 oder 3 oder so. Und den Rest hast du dann halt da noch so drin. Und klar, Chemietank unten hatte ich leer gemacht. Aber dann hatte ich das Ding so in den Fahrstuhl geschleppt und es macht immer so schwapp, schwapp, schwapp. Und dann kommen Leute entgegen und hören das vielleicht auch. Und ja, die Blicke sind Gold wert und die Unterhaltungen sind kurz. Keiner möchte mit dir reden, wenn du ein Klo trägst.
Verständlich.
Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, anderes Text für die Sendung. Keiner möchte mit dir reden, wenn du ein Klo trägst.
Also ich bin sehr gespannt. Boxio heißt das, ja? Ich muss
ja, das genau. Googeln.
Und die Eurobox muss man vorher selbst kaufen, um das dann da einzubauen? Nee, nee. Oder ist die mitgeliefert?
Nee, man kriegt da alles, ja.
Okay, cool. Weil ich habe ja noch Euroboxen im Keller. Ich dachte, ich kann jetzt meine Eurobox zum Klo aufwerten, aber okay, dann kann ich die weiterhin zum Lagern von Dingen benutzen.
Ja, man kann da auch, und das haben wir auch gemacht, so ein noch so eine flachere Eurobox, wo du dann so, ja, wo du das Hanfstreu reinlagerst und so. Und was du aber dann drunter machst unter deine Eurobox, damit du höher sitzt, damit du dann eben, ich weiß nicht, 37.
Entschuldigung. Was denn? Ich hab gerade die Webseite aufgemacht. Und runtergescrollt. Da sind Fotos. Da steht als Zwischenüberschrift schon.
Wie heißt die Webseite?
Boxio.de. Und dann gehst du oben auf Boxio Toilet. Und dann scrollst du ein Stück und das ist so eine Fotoreihe. Wo benutzt du deine Boxio? Und da hat die eine, die auf dem Stand-Up-Paddleboard dabei. Ich stell mir gerade vor, wie sie die da benutzt und es wackelt und dann kippt sie mit dem Ding ins Wasser.
Ja, ich glaube, so ist das nicht gemeint.
Das ist das bescheuerste Foto, was ich je gesehen habe.
Nee, die transportiert das damit.
Natürlich.
Die benutzt das natürlich nicht auf dem Ding.
Ist ein Stand-Up-Paddleboard auf einmal ein Reisegerät oder was? Hat sie vorne einen Koffer dabei? Und, oder was ist denn das für eine Scheiße?
Nee, wir brauchen nur eine Toilette, mehr brauchen wir nicht. Toll.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Das Foto hat mich gerade gerissen hier.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall haben wir eben so eine Erhöhungsbox noch. Und dadurch sitzt man da echt ganz gut drauf. Also auch als Erwachsener. Und für die Kinder machen wir die halt dann weg. Dann sitzen die tiefer. Also ist nicht so, weil sonst würde man ja sehr tief da drauf hocken, ne?
Ja, stimmt.
Ich bin gespannt.
Selbst die hohen Euroboxen sind nicht so wahnsinnig hoch, ja. Interesting.
Ja.
Wir haben unser Chemieklo im Bus immer mit Spanngurten festgemacht, weil ich mir immer vorgestellt habe, dass eins nicht passieren soll. Dieses Ding darf nicht bei einer Bremsung oder in der Kurve irgendwo rumrutschen oder im Zweifel sogar umfallen. Insofern, ich hatte es immer hinterm Beifahrersitz stehen. Gut, das ist halt so ein Platz bei einem Bulli, wo man es dann auch lassen kann, während man wohnt. Weil es halt dann immer da, kann man drüber steigen, kann auch wenn es zu ist, ist es ja einfach oben erstmal nur ein Deckel, dann kannst du ja irgendwas draufstellen. Und hatte es dann mit dem Spanngurt an den Beifahrersitz gestrappt und richtig mit ordentlich Spannung, dass es fest ist. Ja. Aber du willst den Kofferraum stellen, gell? Der ist wahrscheinlich eh dann zwischen lauter Dingen eingeklemmt und dann
fest, genau. Ich glaube, das wird kein Problem. Ja.
Sieht aber schick aus. Das neue Modell für 23. Oh, hier gibt's auch Boxio Wash.
Waschbecken. Neue Modell für 23. Ja, wir haben jetzt unsere 22er Toilette verkauft und haben uns die 23er geholt, weil die ist ja
Software-Update und so.
Ja. Ja, genau. Natürlich mit Bluetooth. Sag dir dann hier, du musst mehr trinken, die Wurst war zu hart.
Oh, dieses Waschbecken sieht auch sehr schick aus, muss ich sagen.
Kannst du dir in deine Bar einbauen? Ah, nee, da hast
ja, aber hätte ich Angst, wenn ich beides habe, dass ich dann aus Versehen nachts, wenn ich nicht so drüber nachdenke, ins Waschbecken kacke.
Die falsche Schüssel kacke.
Die schwarze Kiste ist meine. Oh nein.
Und die ist echt schön. Also.
Ah, sieht durchdacht aus, ne, mit diesem Pumpbalk-Schnupsi da.
Ja.
Um das Frischwasser rauszupumpen. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und die wird auch nicht hier auf dem Surfboard transportiert.
Wenn ich nochmal eine neue Bar baue, vielleicht gibt's eine Box, jo.
Ja. Und zwar
mit Toilette, dass man auch direkt an der Bar noch kacken kann.
An der Bar und eins unter der Bar, genau.
Ja.
Der Barkeeper ist mal eben kurz weg, taucht dann so ab.
Ich gehe mal in den Keller, die Saal riecht komisch
und dann kommt er 5 Minuten später wieder hoch. Okay, jetzt derailt diese Unterhaltung langsam.
Ach, ja.
Aber sehr schön, Boxium.
Ja,
das
war ja nur der Teil mit dem Kackerhacke. Eigentlich wollten wir über Papas Campen berichten.
Da gibt's ja nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, was über das von letztem Jahr hinausgeht, oder?
Ja, wir haben wieder CSU-Würste gegrillt.
Nee, vor allem CSU-Steaks haben wir diesmal gegrillt. Die Würste haben wir zum Großteil von der Metzgerin geschenkt bekommen. Und haben einen Haufen Russ getrunken. Und
wir haben echt viel Bier getrunken. Dafür, dass wir sonst eigentlich immer, wenn wir uns sehen, irgendwie dann doch Cocktails trinken.
Ja, ich glaube, wir haben 12 Flaschen Russ getrunken, wir beide zusammen.
Uff.
Aus den Russ habe ich mich rausgehalten.
Ja,
aber,
ja
eben. Wir hatten Paloma, wir haben Cocktails nicht ganz ausgelassen.
Ja.
Echt? Also, genau. Oh ja, nein, stimmt. Paloma. Wir haben einmal haben wir ein Paloma getrunken, ja.
Ja, und sonst haben wir halt ganz entspannt halt Zelte aufgebaut, Zelte abgebaut und was man so Feuer gemacht auf total trockener Wiese.
Ja, aber wir haben sie echt ausreichend gewässert vorher.
Nicht
alle Kinder wollten schlafen.
Im Rauch rumgesessen und Marshmallows gebraten und was man halt so macht.
Ja.
Was man am Vatertag halt so zu machen hat.
Diese Marshmallows, ich mag die Viecher ja nicht. Wie mein Sohn dann ankommt, dann hatte so einen in die Handfläche geklebt.
Deine Kinder beide, die sahen aus. Das war sau lustig.
Ja, herrlich.
Papa, ich will den nicht mehr. Und ich mach den Fehler und denk mir, naja, ich nehme den mal raus. Und fass den irgendwie an.
Und dann war
danach, dabei. Danach sah ich so aus und hatte diese ganze Handfläche komplett mit diesem Dings. Und dann sind wir zusammen Hände waschen gegangen, während ich eine Hand mit Marshmallow verbappt hatte. Also furchtbar. Ich weiß schon, warum ich die Dinger nicht mag, aber ja.
Herrlich, herrlich. Aber deine Tochter sah wirklich
das war spektakulär.
Toll aus.
Die Kinder sahen alle, die Kinder waren alle so dreckig. Durch den Staub und dann sind die überall rumgelaufen und hatten doch irgendwie Wasser im Gesicht, dann ist der da hängen geblieben und oi.
Ja. Das Coole ist, ich bin ja danach mit den Kindern, meine Frau war ja in Wiesbaden zu dem Zeitpunkt und wir haben dann auf dem Heimweg, ist natürlich der Kleine sofort im Auto eingeschlafen am Sonntag. Da habe ich gedacht, na gut.
Ich habe es bis 10 Minuten vor zu Hause geschafft, die wach zu halten. Echt? Ich habe mich die ganze Zeit mit ihr unterhalten und sie ihr Fragen gestellt und das war echt mega anstrengend.
Und am Ende doch umsonst.
Ja gut, aber sie hat nur 10 Minuten geschlafen. Das heißt, sie ist nicht ganz so spät ins Bett wie am Vortag. Aber heute war es jetzt wieder, weiß ich nicht, 10:30 oder so, als hier oben Ruhe war. Das war echt krass.
Nee, also bei mir ist der Kleine sofort eingeschlafen. Wir waren noch nicht mal bei Christoph aus dem Ort raus, da war der schon weg. und dann habe ich gedacht, so, okay, ob der jetzt irgendwie 35 oder 50 Minuten schläft, das ist jetzt auch irgendwie egal. Und von der Zeit her hat es perfekt gepasst, um meine Frau zu erlösen, weil in Frankfurt auch noch irgendwie Schienenersatzverkehr bei unserer U-Bahn-Linie war. Und das heißt, die wäre, was weiß ich, waren zu Hause gewesen. Da habe ich gedacht, na gut. Habe ich sie abgeholt. Und dann waren wir ein bisschen zu früh da und dann sind wir in Wiesbaden noch in eine Eisdiele gegangen mit diesen Kindern, die so aussahen.
Sehr geil. Hört die Wiesbaden noch nicht auf.
So, nee, aus welchem Wald sind die gekrochen?
Genau. Was? Warum hat das Kind so zottelige Haare? Warum sieht der Mann so wirr um den Kopf aus? Also ich hatte ja auch zottelige Haare. Oder was zumindest wirre Haare. Und natürlich völlig verklebt von der ganzen Sonnencreme und überall. Ich glaube, wir sahen halt einfach aus wie so Waldschrat mit Kindern. Und sind dann halt in irgendeine gut bewertete 4, irgendwas bewertete Eisdiele rein und ja, sie haben uns Eis verkauft, sie haben uns vielleicht ein bisschen schief angeguckt, da habe ich vielleicht drüber hinweggesehen und habe einfach Eis gekauft und so getan, als
wäre. Schluss willst du Eis haben.
Ja, genau. Und das haben sie dann gegessen und sich aufs T-Shirt gekleckert, aber es war dann auch schon egal.
Ja, also dass da irgendwas bekleckert wurde, das ist ja. Also
bei den Klamotten, die sie zu dem Zeitpunkt anhatten, so wie die aussahen, ist es vielleicht sogar sauberer geworden durch die Eiscreme, ich weiß es nicht. Hat es ein bisschen Sand weggewaschen oder so. Ja, das war auf jeden Fall sehr lustig.
Ja.
Ja, aber der war dann trotzdem, die sind dann trotzdem einigermaßen flott, natürlich nicht sofort, aber also ich hätte es schlimmer erwartet, nachdem sie, weil die Große, die Tochter, die schläft normalerweise nicht mehr in einem Auto, aber die hat es auch weggerissen. Die war zwar deutlich länger wach als ihr Bruder, aber bis Wiesbaden hat sie es auch nicht geschafft. Also
okay.
Ja, die ist auch
nicht geschafft. Ja, die haben sich aber auch ganz schön kaputt gespielt.
Ja, ja.
Und die waren relativ früh wach, oder? Du hast ja ewig lang geschlafen mit deiner Tochter. Also
ja,
die ist aber auch erst um halb elf abends eingepennt.
Ja, das stimmt.
Ja, und dieses schwarze Zelt, da ist halt wirklich Nacht bis um.
Ja, das ist ein Riesenunterschied.
Das ist echt krass.
Obwohl, die Vögel haben halt rumgebrüllt und die Frösche.
Ach, bei meinen Kindern ist bei
und
beiden so.
Musikfest.
Da kannst du reingehen. Wenn die mal schlafen, dann schlafen die. Kannst reingehen, Lichter machen, dich laut unterhalten, das ist Ding komplett egal.
Das ist gut.
Ja. Aber so ein Blackzelt, also kann ich echt empfehlen. Ist wirklich gut. Auch temperaturmäßig ist es sehr nice.
Mhm. Ja, das stimmt schon. Das ist also der Unterschied war frappierend. Ich meine, dein Zelt stand so ein bisschen unter diesem einen Gebüsch. Aber trotzdem, wir hatten ja den Vergleich dann gemacht. Ich bin in mein Zelt reingegangen, es war Sauna. Und da habt das dann irgendwie laut gesagt. Und dann hast du gemeint, guck mal hier rüber, hier ist gut. Und dann bin ich bei dir rein. Das war wirklich Unterschied, die Tag und Nacht.
Das ist echt krass, ja.
Also das bisschen Schatten da von dem einen Gebüsch, das kann es nicht allein gewesen sein. Es muss schon auch ein großer Anteil von diesem schwarzen Innenzelt sein. Das ist schon krass, ja. Und die Dunkelheit da drin ist verpiert. Also man würde ja erstmal so denken, wenn man sich ein schwarzes Stück Stoff irgendwie vorstellt, was straff gespannt ist. Und vor allen Dingen sind die ja auf Gewicht optimiert und super dünn. Würde man erstmal denken, so, naja, das ist dann zwar schwarzer Stoff, aber da leuchtet ja trotzdem das Licht durch. Aber das macht's überhaupt nicht, gell? Es ist irgendwie.
Ja, nee, ist schon echt.
Also wie hell wird denn das da morgens drin, wenn das komplett zu ist? Ist das wirklich so, dass du die Hand nicht vor Augen siehst, oder?
Doch, natürlich. Also, ich würde sagen, man kann gerade sowas lesen.
Ach so, okay.
Aber
könntest
nicht
du sagen,
angenehm.
Da oben links steht die Sonne, also so, dass es an der Stelle irgendwie so, ja, okay.
Das siehst du schon.
Ja.
Ich werde es am Freitag direkt wieder ausprobieren, da ist nämlich bei uns in der Kita Papa-Kind-Zelten, dass ich mal zwei Wochenenden hintereinander zelte, also bitte.
Als nächstes kaufst du eine Trockentrenntoilette und nimmst sie mit auf deinem Subboard, ich sag's dir.
Das wäre schon sehr lustig, jetzt auch beim Papa-Kind-Zelten da mit so einem hier Dixie, wie heißt das? Doxis? Nee, Boxio. Boxio-Klo ankommen. Erstmal, hi, oh ja. Nee, wir haben unser eigenes Klo. Da setze ich einfach mitten auf dem Zeltplatz.
Du kannst natürlich auch mal das Internet fragen, was es kosten würde, wenn man in so einen VW Touran eine Zahaka-Toilette einbaut. Aber ich
glaube, das könnte.
Ein Kaka-Haka. Oh,
das,
nee.
Das könnte die Bank sprengen. Also.
Ich habe da auch immer so ein bisschen dieses diese Piraten aus der Riesenbirne vor Augen.
Hack,
genau. Der muss ja nicht Melonen hacken, der kann ja auch Kacke hacken. Ach, herrlich. Ja,
fantastisch. Ja, so, ich glaube, das
sollte
vielleicht zum Papa-Kind-Zelten gewesen sein. Nee, das nächste Thema wäre jetzt dann wirklich nur noch, dass du uns einen Film für die kommende Woche nennst, Christian.
Was, ich? Nee.
Nee, ich, glaube ich.
Ach, du. Achso, dann steht das falsch in unserem Dokument. Ich habe einfach vorgelesen, was hier steht. Gut, Stefan, dann du. Stimmt, CRS ist die Reihenfolge, von daher ja, Stefan. Ja. Ich habe letzte Woche den Rake vorgeschlagen.
Ja, wir gehen zu Netflix.
Mhm. Haben wir doch erst. Gut, ja. Ich bin da. Geht los.
Oder sollen wir woanders hingehen? Ich glaube, ich habe ihn fast jedem einen. Oh, nee, den möchte ich nicht gucken, der ist zu lang.
Mach,
nee,
was
du
machen willst.
Ja, dann wollt ihr raten oder soll ich einfach direkt sagen, was es gibt?
Warte mal.
Ja, ich muss auch raten, warte. Wir gehen mal in diese. Kümmert euch um Maya. Nee, glaube ich nicht.
Wo habe ich denn hier? Ach, hier. Die Top 10 Filme. Nee.
Der ist zu alt. Huch, Hilfe.
Get smart, ich weiß das, ja.
wenn man bei Netflix so auf im Webbrowser rumklickt, man kann irgendwie, man tut sich voll schwer, diese Sachen so hochzuholen. Es läuft immer sofort los. Du willst eigentlich nur den Text lesen und immer rennt es gleich los. Nee, ich weiß es nicht.
Warte.
Ich sage Beautiful Life, irgendwas mit Tonstudios.
Richtig. Wir schauen, was dänisch ist. Ja.
Das war jetzt super.
Beautiful Life?
Ja. Nee, nur Beautiful Life, glaube ich.
A Beautiful Life.
Ach doch, A.
Okay. A Beautiful, Nummer 8.
Das wird mir überhaupt nicht angezeigt.
80% Übereinstimmung. Inspirierend, herzergreifend, Musik.
Emotional. Steht bei mir.
Ist dänisch?
Oh ja, das.
Ist dänisch, ja.
Schön. Das war ich auf dänisch.
Ja, dänisch. Siehste? Drama. Als cool. Das Talent eines jungen Fischers von einer Musikproduzentin entdeckt wird, muss er sich entscheiden, ob er für den damit verbundenen Ruhm und die Liebe bereit ist.
Vermutlich ist es nicht ganz große Kunst, aber...
Vermutlich ist er erstmal nicht bereit und später am Ende des Films dann doch.
Ja,
ich greife der Sache mal vor.
Spoiler!
Genau. Okay. Ja, A Beautiful Life. Hieß nicht mal irgendein Film so ähnlich? Nee, A Beautiful Mind.
Beautiful Mind, ja.
Ja.
Genau. Okay, Christoph, du schaust ihn im Original, hast du gesagt?
Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich nächste Woche dabei bin. Müssen wir jetzt gleich mal drüber reden, wann wir aufnehmen oder wann ihr aufnehmt. Es kann sein, dass ich nicht dabei bin. Aber ich schaue mir den auf jeden Fall an und ich schaue mir den im Original an, ist ja klar.
Aha. Das ist lustigerweise übrigens, der dänische Titel ist auch A Beautiful Life, also das ist unübersetzt. Der heißt auch im Dänischen auf Englisch so. Gut, dann gucken wir das. Und
ich werde jetzt noch was drucken und dann gehe ich ins Bett.
Das ist ein guter Plan. Wir hoffen, dass wir jetzt unseren Kommentatoren, die uns vorwarfen, dass wir zu wenig Film-Content besprechen, zumindest mit dieser ausgiebigen Orwell-Besprechung, wieder ein bisschen entgegenkommen konnten. Und ansonsten haben wir natürlich diesmal nicht Tech-Themen geliefert, sondern schon ein bisschen mehr über handfeste Sachen wie ein Kackerhacker und so gesprochen. Von daher.
Dieses Boxio, das ist doch auch hier Tech, oder? Das ist zwar Low-Tech, ja, aber Tech-Tech.
Genau.
Low-Tech. Übrigens habe ich diese Woche mitbekommen, dass die vierte Staffel von The Rookie, was ich ja gerade schaue, wo ich gerade in der dritten Staffel bin, jetzt in Kürze, ich glaube Anfang Juli, zu Netflix kommt. Also noch ein Grund, The Rookie zu schauen. Schaut das gefällt euch. Also auch ihr beide, unbedingt.
So.
Okay.
The Rookie. Jetzt schauen wir erstmal A Beautiful Life und schneiden diese Sendung, laden sie hoch, veröffentlichen sie, damit ihr dann auf sneakpod.de gehen könnt und Kommentare schreiben könnt, so wie der eben zitierte, ich glaube Steffelowski war es, uns wahrscheinlich zu Recht gerüffelt hat, dass wir ein bisschen wenig Filme geguckt haben. Ich fand früher, wenn Christoph immer kam und irgendwie 60.400 Sachen gesehen hatte und Stefan und ich nichts oder nur einen Film, fand ich es auch so ein bisschen ungleichgewichtig, aber ich gebe zu, wir sind jetzt am anderen Ende der Skala angekommen. Also ja, irgendwo inzwischen ein bisschen wieder.
Ich schaue halt Serien und wenn du halt eine Serie mit, ich weiß nicht, mehreren Staffeln schaust, dann hast du halt ein paar Wochen nichts zu erzählen, das ist das Problem. Aber ich werde jetzt versuchen, einfach zusätzlich zu unserem wöchentlichen Film einfach noch einen Film zu schauen. Das sollte ja möglich sein. Ist ja kein Problem eigentlich.
Ja. Du hast bloß also Angst, dass Steffelowski zur ganz großen Hafenrundfahrt vorbeikommt.
Das war die Drohung, die da implizit mit in dem Kommentar stand. Also was ich sagen will.
Hätte ich tatsächlich heute machen können. Ich war heute beim Urologen.
Hättest du den Kommentar mal eher gelesen, hättest du sagen können.
Ohne Hafenrundfahrt. Genau, nee, ich war nur zur Blutabnahme
Machen Sie bitte die Hafenrundfahrt bei mir, damit der Hörer nicht kommt und es... Vielleicht ist er ja Urologe, das wissen wir ja nicht.
Ja,
genau, also das solche Unterhaltungen könnt
vielleicht
ihr alles
auch nur Hamburger.
Auch schön. Dann erzählt er dir eine Geschichte dabei. Irgendeine, die nicht stimmt. genau, also das könnt ihr alles machen unter sneakpod.de, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Da gibt's die Kommentare, da hat auch Steffelowski seinen abgesetzt, was wir immer gut finden. Was wir noch besser finden, ist, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört und
da hat auch
mitkriegt, wie Christoph meine Abmoderation.
Oh Mann. Wir haben zu lange über die Kackehacke gesprochen. Ich kann jetzt da nichts anderes.
Wo ihr dann nächste Woche wieder mitkriegen könnt, wie Christoph meine Abmoderation torpediert oder vielleicht gar nicht dabei ist, das ist alles erfahrt ihr nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.